Radio Poquito, Radio Poquito, von Mensch zu Mensch.
Ja, hallihallo, einen guten Abend. Wir haben es jetzt 20:01. Diesen schönen Song, den wollte ich nicht einfach auslaufen lassen. Den wollte ich auslaufen lassen und nicht unterbrechen. So muss ich sagen. Guten Abend, herzlich willkommen im interaktiven Redesprachportal von OkiTalk, der Talk von Mensch zu Mensch. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Heute haben wir wirklich ein tolles Thema, neue Schule. Ja, ich schaue immer in die Welt und sehe, jeden Morgen sehen wir, wie die Kinder zur Schule gehen. Wir hören viele andere Kinder, die nicht Lust haben, Schulverweigerer höre ich. Ne, sowas kann es überall geben. Schule hat ihre Schwerpunkte, so sage ich, und auch ihre Leichtigkeit. Heute ist die Andrea Pisa bei uns und ihr dürft uns heute auch anrufen unter dem Telefon, das Festnetztelefon aus Österreich mit der Landesvorwahl 0043 720 518 19 und die 7. Und der Außenchat ist auch geöffnet für euch und wir freuen uns natürlich auch, dass ihr da eure Anregung macht. Oder kommt hier in den Warteraum herein. Die Elfi ist da, der Gunther ist da, Stop 5G, die Tünde ist bei uns. Und hier im Studio heute ist auch der Jenne. Und den sagen wir mal einen guten Abend, Jenne. Ist er jetzt nicht da? Na, er ist aber da. Das weiß ich ja. Und ja, heute heißt es ja, die freie, neue Schule. Was bedeutet Montessori-Schule? Andrea Pisa kommt hier aus Niederösterreich. Ihre Schule liegt zum Bezirk, sage ich, Eichgraben, so darf ich sagen. Ist das Eichgraben? Warte, ich gebe dem Mikrofon.
Wir haben zwei Standorte. Der Hauptstandort gehört eigentlich zum Ortsgebiet Marie-Ansbach und die Zweigstelle ist wirklich im Ortsgebiet Eichgraben. Wir haben beide Standorte haben als Adresse Eichgraben, weil die Zufahrt über Eichgraben ist. Aber eben, also in diesen beiden Orten,
Marie-Ansbach. Jetzt habt ihr schon die Andrea gehört. Andrea, du hast wirklich eine tolle Schule. Ich war bei dir. Ich habe mir das angeschaut und bin sehr begeistert. Erstmal für unsere heranwachsenden Kleinkinder, sage ich jetzt mal, mitten im Wald ein super tolles Gebäude. Im Wald auch viele Möglichkeiten der Aktivitäten, die die Kinder dort machen dürfen können. Man sieht auf jeden Fall, die Natur ist für die Kinder vorhanden. Das heißt ja auch, glaube ich, irgendwas mit Waldpädagogik, wenn ich das richtig gehört habe.
Ja, ist auch ein Teil. Also natürlich nicht unser Hauptteil, aber vor allem für die jüngsten Kinder haben wir immer einen Waldtag in der Woche. Also die sind einen Tag in der Woche komplett im Wald. Wir haben das Glück, dass wir wirklich einen wunderschönen Platz haben. Also wie du sagst, direkt im Wald. Wir stören niemanden, uns stört niemand. Die Kinder haben die Möglichkeit, gefahrlos, ohne Autos, viel auf den Wiesen herumzutoben und im Wald. Und wir haben viele Möglichkeiten, dass sie sich bewegen können.
Andrea, wie bist du dazu gekommen? Du bist die Schulleiterin und wie kommt man dahin? Wir haben in Österreich können wir ja auch noch mal ganz kurz eingehen. In Deutschland hat man ja eine Schulpflicht und hier gibt es eine Lernpflicht in Österreich. Und ich weiß, dass in Deutschland auch schon andere engagierte, gute Menschen da waren und wollten auch eine Freilerner und sowas aufbauen. Aber es gibt da oft auch einen Druck vom System aus. Ich kann sagen, danke, dass wir in Österreich sind, dass es ein bisschen anders läuft und es soll auch so bleiben. Mhm. Und wie bist du dazu gekommen in deinem Jahr? Wer bist du? Was tust du? Was machst du? Warum bist du die du heute erstmal bist? Die erste Frage vielleicht.
Wir haben in Österreich wirklich das große Glück, dass wir diese Art von Schulen überhaupt machen dürfen. Das hat jetzt nicht unmittelbar damit zu tun, dass Hausunterricht möglich ist. In Österreich wird ganz klar unterschieden zwischen auf der einen Seite Schulen mit Öffentlichkeitsrecht und auf der anderen Seite Hausunterricht. Also es gibt eine Lernverpflichtung, keine Schulpflicht. Eltern dürfen ihre Kinder auch zu Hause unterrichten. Aber wenn sie das machen, dann müssen sie auf jeden Fall am Ende jedes Jahres eine Externistenprüfung ablegen. Das ist im Fall unserer Schule nicht so. Wir sind eine Schule mit Öffentlichkeitsrecht. Wir haben das permanente Öffentlichkeitsrecht von Anfang an. Und ja, als so eine Schule haben wir die Möglichkeit, auch Zeugnisse auszustellen, die anerkannt sind. Also unsere Kinder müssen keine Externistenprüfungen machen. Ja, warum ich das mache, was ich heute tue. Also mir.
Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Warst du damals in der Regelschule selber?
Ich war selber in der Regelschule. Ich war in einer ziemlich strengen Schule. Ich war im Lycée Français, habe dort, also bin mit 4 Jahren in die Schule gekommen, habe dann dort maturiert. Und eigentlich seither war es mir klar, dass ich nicht möchte, dass meine Kinder in dem System aufwachsen. Ich war eine gute Schülerin. Ich war eine sicher unauffällige Schülerin. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich sehr viel Druck selber gehabt habe. Es war, wenn ich so an meine Kindheit denke, habe ich eigentlich ständig schlechtes Gewissen gehabt. Immer, ich hätte noch mehr tun müssen. Ich müsste eigentlich Aufgaben machen. Und auch wenn ich die Aufgaben fertig hatte, müsste ich eigentlich noch mehr lernen. Also egal wie, es war nie genug. Und ich habe wahrscheinlich gar nicht so viel gelernt, aber ich weiß, ich habe im Hinterkopf immer das schlechte Gewissen gehabt. Und ich wollte einfach nicht, dass dann meine Kinder so aufwachsen. Und bin dann zuerst mit den Gedanken von Rebecca und Maurizio Wild in Kontakt gekommen, die in Ecuador eine freie Schule geleitet haben. Ich habe dann Montessori-Ausbildung gemacht. Und habe dann in der Schule in der Hüttelbergstraße gearbeitet, die eine sehr strikte Auslegung der Montessori-Pädagogik haben, also viel Freiarbeit mit Materialien. Dann bin ich in eine sehr freie Schule gekommen, wo die Kinder quasi keine Verpflichtung gehabt haben, wo sie immer nur machen konnten, wirklich was sie wollen, auch immer draußen sein, wenn sie wollten. Und dort habe ich mich persönlich sehr wohl gefühlt, war ein tolles Team. Aber ich habe schon den Eindruck gehabt, dass zu wenig Vorgaben, also das Fehlen jeder Begrenzung den Kindern nicht nur gut tut. Und gleichzeitig war dann eine Freundin von mir, die hat in der Schule gearbeitet, in der meine Kinder waren. Also meine Kinder waren damals in einer freien Schule, die dann Schwierigkeiten bekommen hat. Und dann hat eigentlich die Freundin, die dort unterrichtet hat, gemeint, machen wir gemeinsam was Eigenes. Und das haben wir dann gemacht. Das war 2004, also ist jetzt fast 16 Jahre her, dass wir unsere eigene Schule eröffnet haben. Und die gibt es eben heute noch, die leite ich auch heute noch.
Und das freut mich auch und es freut vor allem die Schüler, so sage ich mal, dass es eine Alternative da zumindest präsentiert wird. Finde ich eine super Sache. Du hast einen super tollen Sendetext mitgebracht. Und da kann man auch, möchte ich auch ein bisschen drauf eingehen, weil das ist ja essentiell auch für die Zuhörer, sehe ich so. Und da steht ja, was Montessori-Schule bedeutet und wo unsere Schwerpunkte liegen. Magst du da mal was zu sagen? Was ist Montessori überhaupt?
Ja, Montessori-Pädagogik bedeutet sehr viel. Die Ausbildung dauert 3 Jahre lang zur diplomierten Montessori-Pädagogin und hat sehr viele Elemente. Also es gibt sehr viel Methodik, Didaktik auch, also in welcher Reihenfolge die Materialien vorgestellt werden, worauf sie aufbauen. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen, ist auch nicht so interessant. Ich sage grundsätzlich einmal, ist Montessori-Pädagogik wirklich die Erziehung zur Selbstständigkeit. Es geht darum, dass die Kinder innerhalb klarer Begrenzungen extrem viele Möglichkeiten bekommen. Montessori-Pädagogik geht davon aus, dass jedes Kind lernen will, jedes Kind kommt auf die Welt, jedes Kind möchte gehen lernen, möchte sprechen lernen. Kein Kind kommt auf die Welt und sagt, na, ich werde nie gehen lernen oder ich möchte nicht mit meinen Eltern reden, sondern jedes Kind kommt auf die Welt und will in die Welt, die es umgibt, hineinwachsen.
Da haben wir ja schon Eigenverantwortlichkeit. Das ist ja Eigenverantwortliches, was uns ja, meine ich zumindest, in der Gesellschaft ein bisschen abgekommen ist.
Ja, also wir gehen davon aus, dass die Kinder erwachsen werden wollen und sich all die Kompetenzen aneignen wollen, die die Erwachsenen haben. Ich denke, wir müssen ihnen die Möglichkeit zur Verfügung stellen. Also du kennst meine Schule, das ist ein Gebäude voll mit Arbeitsmaterialien. Wir haben das gesamte Montessori-Material, das klassische. Wir haben zusätzlich Karteien, Bücher, auch andere Lernmaterialien. Also ich glaube, dass Maria Montessori nicht der einzige Mensch in den letzten 100 Jahren war, der sich intelligente Gedanken gemacht hat. Also ich glaube, dass es auch anderes Material gibt, das gut verwendbar ist. Ja, und in diesem Haus, das voll ist mit Materialien, haben die Kinder die freie Wahl des Arbeitsplatzes, des Arbeitsmaterials, der sozialen Konstellation. Also sie können mit wem sie wollen zusammenarbeiten. Aber es gibt bei uns schon auch ganz klar die Erwartung, dass sie sich mit diesen Materialien beschäftigen. Also ich sage, in unserem Haus ist sicher der gesamte Stoff der Pflichtschule vorhanden und noch viel mehr. Wir haben so viele Bücher und Zeitungen, also es gibt so viel zu entdecken, ist weit mehr als auch ich weiß natürlich. Und also keinem Kind kann in dieser Umgebung langweilig sein. Sie haben alle Möglichkeiten und in diesen Rahmen müssen sie aber schon auch arbeiten. Also wir wollen nicht, dass die Kinder die ganze Zeit nur herumtoben. Also wir erwarten von ihnen, dass sie leise sind. Sie können selbstverständlich miteinander reden. Sie können immer Pause machen. Sie können frühstücken gehen. Sie können was trinken gehen. Aber wird zum Beispiel während der Arbeitszeit nicht herumgelaufen, nicht geschrien, weil damit würden wir wieder die anderen stören. Also wir haben die Kinder schon ganz klar die Erwartung, das ist Schule und ihr seid da, um euch weiterzuentwickeln.
Das klingt alles unheimlich interessant. Ist da eigentlich jedes Kind für geeignet für so eine Schule in der heutigen Zeit? Ist eine Frage. Wir haben Regelschule, ich kenne die Freilerner, ich habe auch demokratische Schulen schon bei OKTalk gehabt. Gleis haben wir früher gehabt bei uns. Ist das immer individuell, wie die Kinder, die Familien sind oder wie geht so ein Auswahlverfahren? Gibt es überhaupt ein Auswahlverfahren?
Auswahlverfahren gibt es nicht, was die Kinder angeht, aber sehr wohl, was die Eltern angeht. Also ich sage, ich brauche auch ein Kind, wenn sich eine Familie für die Schule interessiert, nicht zu sehen. Ich muss mit den Eltern reden, aber dieses 5- oder 6-jährige Kind, das ich sehe und von dem ich sage, nein, aber das passt für unsere Schule nicht, das gibt's quasi nicht. Also die Kinder sind's nie. Man muss die Eltern gut anschauen, sich auch anschauen, warum sie die Kinder in die Schule geben, was da dahinter steckt. Ja, wenn Eltern reinfinden, dass Privatschule gut klingt oder dass sie vielleicht über Privatschule auch das Etikett Sonderschule umgehen wollen oder wenn sie erwarten, dass deswegen, weil wir Privatschule sind, quasi jedes Kind zum Genie wird. Das sind Erwartungen, die wir natürlich nicht erfüllen können.
Immer ohne Erwartung ins Leben einsteigen ist, glaube ich, das Beste. Man freut sich im Nachhinein immer über die Erfolge und auch die Überraschungen, die das Leben dann mit sich bringt. Mhm. Ne? So sehe ich das für mich. Ja.
Ich wollte noch sagen, also unsere Materialien haben alle eine Selbstkontrolle. Also die Kinder sind nicht abhängig von unserer Bewertung, von unserer Korrektur. Kinder können natürlich, also wenn sie ein Material so verwenden, dass sie es nur über die Selbstkontrolle arbeiten, das geht immer und da müssen wir natürlich schon mit den Kindern auch klären, dass es keinen Sinn macht. Ja, sie müssen ja nicht für uns arbeiten. Wir bewerten sie nicht, sie bekommen keine Noten. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwas abzuarbeiten, um uns was zu beweisen. Aber jetzt zum Beispiel eine Arbeit über die Selbstkontrolle, ja, sie können die Karteikarte jederzeit umdrehen, da steht das Ergebnis. Macht keinen Sinn. Es ist manchmal so, dass Kinder, wenn sie neu in die Schule kommen, das noch nicht können. Das müssen sie dann auch erst lernen. Da brauchen wir eben schon auch die Unterstützung der Familien, der Eltern, dass wir in eine ähnliche Richtung arbeiten.
Ja, jetzt haben wir auf der einen Seite dieses Gefühl, keine Zensuren zu bekommen, aber auf der anderen Seite verlangt man ja irgendwann was fürs Leben. Also das Kultusministerium, das Land Österreich hat ja auch einen Katalog, wo man sich nach orientieren soll, was die Schüler in jedem Alter etwa lernen sollen dürfen. Und wie ist das denn bei euch?
Es ist unsere Verpflichtung, die Kinder an den Schnittstellen der Schulsysteme auf einen vergleichbaren Stand zu bringen wie die Kinder öffentlicher Schulen. Und das gelingt uns gut. Unsere Schule ist auf 8 Jahre ausgelegt. Wir haben die Kinder, bis sie 14 sind. Und mit 14 Jahren ist ihr Niveau absolut vergleichbar, nein, nicht nur vergleichbar, sondern mindestens so gut wie das von Abgängern öffentlicher Schulen. Wir sind nicht verpflichtet, zwischendurch jederzeit den gleichen Stand zu haben, sondern eben an den Schnittstellen. Also wir haben auch einen eigenen Lehrplan, und wenn wir jetzt kontrolliert werden, natürlich haben wir auch Besuche von der Bildungsdirektion, dann dürfen sie nur nach unserem Lehrplan inspizieren, und der gibt uns eben die Freiheit, den Kindern zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Inhalte weiterzugeben, die sie am Ende haben müssen.
Ich habe ja auch sowas schon mal erleben dürfen bei euch, zumindest habe ich es gesehen, wie was passiert, fand ich super. Also kann ich den Eltern zumindest empfehlen, wenn er mal so eine andere Schule für sein Kind sich wünscht, sollte sich zumindest mal erkundigen. Es ist eine Form, es gibt verschiedene Formen, dass die Eigenverantwortlichkeit ja auch der Eltern gefragt, was sie für ihre Kinder wollen.
Ja, wobei ich schon dazu sagen muss, dass wir quasi quer einsteigende Kinder so gut wie nicht nehmen. Das liegt vor allem daran, dass wir einfach gar keine Plätze mehr haben. Wir sind strikt beschränkt auf eine bestimmte Kinderanzahl. Wir haben jedes Jahr mehr Anfragen, als wir Familien nehmen können. Also beginnen wir quasi nur mehr mit Schuleinsteigern.
Ich verstehe das vollkommen. Also, und das glaube ich, verstehen auch die Zuhörer. Da bin ich mir sicher überzeugt. Ja, ihr dürft natürlich Fragen stellen. Ich schaue mal kurz in den Chat, ob es da schon was gibt außen. Aber der Jenne wird uns eh informieren. Na, momentan ist im Chat da eigentlich gar nichts. Ich bin da sehr erstaunt, dass da heute keiner drin ist. Na, so. Ich schaue mal kurz. Der Jenne ist bei uns und ich rufe ihn mal. Guten Abend, Jenne. Bist du denn am Mikrofon?
Ja, hallo. Schönen guten Abend zusammen. Und den Zuhörern da draußen. Und es ist sehr spannend, dazu zu hören, wie eine andere Schule funktioniert, wenn man dieses Bild jetzt so vor Augen hat, wie wir das jetzt gerade sehen, und denn das hören, was Andrea uns da mitgebracht hat, ist das natürlich ein schönes Bild, was man so nett dagegen halten kann und gerade sehen kann, wie gut das denn doch ist und wie auf die Kinder eingegangen wird, weil das ist ja das Wichtigste an der ganzen Sache. Und sehr spannend. Und ich hatte eine Frage dazu. Du sagtest, dass das unter anderen Kategorien bewertet wird. Ist das also nicht an der PISA-Studie angekettet oder wie meintest du das?
Also an der PISA-Studie nehmen wir nicht teil. Wir wurden auch noch nie gefragt, ob wir das machen wollen. Wir haben ja diese Verpflichtung nicht. Ich glaube, dass Statutschulen überhaupt nicht in der PISA-Studie mitmachen. Da geht es ausschließlich um Schulen mit Schulartbezeichnung. Und wir sind ja jetzt weder Volksschule noch Hauptschule noch Gymnasium noch Mittelschule. Also wir dürfen diese Schulartbezeichnung nicht tragen. Wir sind Statutschule, das heißt, wir haben ein eigenes Schulstatut und sind damit gar nicht in der PISA-Studie drinnen. Dass ich PISA mit Nachnamen heiße, ist reiner Zufall, hat mit der Studie nichts zu tun.
Ja, fällt mir jetzt auch gerade auf, wo du das sagst. Das ist ja schon wieder ein Zufall. Ja, nee, schön. Ja, danke. Auch also das mal so zu verstehen, wie das aufgeteilt ist mit den Schulen. Danke.
Ja, und dass wir auf die Kinder eingehen, das bringt einfach unser System mit sich. Unsere Kinder machen nicht alle das Gleiche, sondern sie wählen jeder selbst aus, mit welcher Arbeit sie sich beschäftigen wollen. Wir als Pädagogen, wir stehen nicht im Zentrum, wir sind nicht der Mittelpunkt der Schule. Das heißt, wir stehen nicht da und reden und rund um uns lauter Kinder, die schweigen und uns zuhören, sondern wir sind nur dazu da, die Kinder bei dem zu unterstützen, was sie selbst tun. Sie gehen in die Räume, sie wählen sich ihr Arbeitsmaterial und wir gehen dann, wir schauen von Kind zu Kind, braucht irgendjemand meine Unterstützung oder auch hat vielleicht ein Kind gerade nichts zu tun. Das ist dann die Gelegenheit, wo wir sagen, hey, ich glaube, du hast gerade ein bisschen Zeit, komm, mach mal was gemeinsam, ich möchte dir gern was zeigen. Und so haben wir die Gelegenheit, den Kindern dann doch den nächsten Schritt vorzugeben oder vorzuschlagen.
Vorzuschlagen, vorzugeben. Andrea, hier hast du was geschrieben. Ob die Schule für alle Kinder geeignet ist, das ist die andere die Frage, denke ich. Wie der
Ja, da habe ich das letzte Mal, wie du gefragt hast, gell, bin ich vielleicht nicht ganz drauf eingegangen. Also ich glaube, dass es sehr, sehr auf die Einstellung der Eltern ankommt. Ich würde sagen, die Schule ist vielleicht für jedes Kind geeignet, aber wahrscheinlich nicht für alle Familien geeignet. Mit den Eltern, die hinter der Pädagogik stehen, wo es einen guten, produktiven Austausch gibt, wo wir guten Kontakt haben, wenn es Schwierigkeiten gibt, miteinander reden und offen sind und sie sich bemühen, dass wir in die gleiche Richtung arbeiten, dann ist die Schule fürs Kind sicher geeignet. Wenn jetzt Eltern erwarten, dass ein Kind, das sich zum Beispiel sehr schwer tut in der Schule, automatisch jetzt ein begeisterter Lerner werden muss oder ganz ein hohes Niveau erreicht, das wird nicht funktionieren. Wir haben ein sehr, sehr großes Begabungsspektrum in der Schule. Wir haben hochbegabte Kinder, die mit denen mitarbeiten, die 1, 2, 3 Jahre weiter sind. Und wir haben Kinder in der Schule, die sich einfach schwer tun. Bei diesen Kindern ist dann doch immer die Gefahr, dass sie sehen, was die anderen können, dass sie natürlich merken, sie tun sich viel schwerer. Und die Kinder dann motiviert zu halten, da braucht es auch viel, viel Ehrlichkeit vom Elternhaus, ja, dass wir da gut miteinander kooperieren und dem Kind beide sagen, sowohl Eltern als auch wir, du bist gut, so wie du bist, ja, du tust dir beim Lernen schwerer als andere, das macht nichts, du wirst deinen Lebensweg haben, du wirst deinen Lebensweg gehen, der ist vielleicht nicht eine Oberstufe, aber das, was du machst, ist gut und bemühe dich einfach, dass du dein Bestes gibst, ja, dass jeder Mensch einfach sein Bestes gibt, auch für die Gemeinschaft sein Bestes gibt. Und wenn das so ist, wenn die Eltern das auch so sehen und akzeptieren, dann ist die Schule geeignet. Wenn die Eltern unrealistische Erwartungen haben, dann ist sie nicht geeignet, dann auch fürs Kind nicht geeignet, weil das Kind spürt natürlich die Erwartungen, spürt, dass es sie nicht erfüllen kann. Das führt ganz, ganz selten zu mehr Lernfreude, sondern führt eigentlich dazu, dass die Kinder sich noch mehr zurückziehen und noch demotivierter werden. Und das ist dann oft eine Spirale, die in die falsche Richtung geht.
Ich selber habe ja in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch gearbeitet. Und da sind ja die anderen Extremfällen von Traumatisierung etc. Und meine Frage ist, ich weiß, dass diese Kinder ungern zur Schule gehen. Sind Schulverweigerer, auch auf dessen sind sie auch unrund geworden. Mama, Papa, wir wissen, das hängt an den Eltern auch, das Ganze, haben wir gerade gehört. Und dann, wenn man mit den Kindern redet, ja, dann sagen die, ja, was lerne ich denn in der Schule? Ist doch alles nichts, nur auswendig lernen. Nee, das sagen die Kinder zeitweise sogar. Ich habe keinen Bock drauf, ich will das nicht, ne? Und ich gehe nicht in die Schule, ne? Also so richtige sture, nervische, also Schulverweigerer, darf man sagen. Gab es auch schon mal solche Schulverweigerer, die bei euch in der Schule aufgenommen worden sind und dann vielleicht sogar mit Freude die Schule gemacht haben? Ist nur eine Frage über deine, ja, seit dem Beginn der Schule da war. Die Schulverweigerer gab es auch schon zu meiner Zeit, wo ich in der Schule war. Die kenne ich zumindest durch meine 2 Klassenkameraden, die auch keine Lust hatten. Mhm. Aber das war noch nicht so extrem, wie es heute mittlerweile stattfindet, zumindest was ich mitbekomme.
Also es gab noch kein einziges Kind, das bei uns Schule begonnen hat und zum Schulverweigerer wurde. Also das kann ich wirklich guten Gewissens sagen. Kein Kind, das mit 6 Jahren zu uns in die Schule gekommen ist, ist irgendwann auf die Idee gekommen, es will nicht mehr in die Schule gehen. Wir haben in den ersten Jahren Kinder aufgenommen, die große Schwierigkeiten in der öffentlichen Schule gehabt haben. Und ich erinnere mich schon an einige Kinder, denen es dann bei uns deutlich besser gegangen ist. Ich erinnere mich aber schon auch an Kinder, die Kurve nicht gekriegt haben. Ja, wenn ein Kind doch 4, 5, 6 Jahre so viel Schulfrust angesammelt hat und schon so in einer Abwehrhaltung drinnen ist, ja, dann können wir auch keine Wunder vollbringen und das Kind plötzlich zu einem angepassten, begeisterten Schüler machen.
Ist ja ganz klar. Also das kann man nicht, das wollt ihr ja auch gar nicht tun. Das muss schon mitmachen und man sieht's oder man sagt, passt einfach nicht.
Ja.
Das ist so die Begrenzung, die ihr auch für euch dann auch habt. Andrea, du hast ganz viel mitgebracht. Ich schaue doch weiter. Was unsere Schule von den herkömmlichen Schulen unterscheidet, warum ich glaube, dass Noten, und das ist auch ein ganz wichtiger, kontraproduktiv sind. Ich weiß, vor 2, 3 Jahren hier in Österreich, Kultusministerium, Politik, da ging es darum, Schulnoten absetzen, ja oder nein. Ich selber sage ja, ganz eindeutig. Wir verurteilen, beurteilen viel zu sehr in unserem Menschsein, ist meine Meinung. Ohne eine Erwartung zu haben, man sieht, komme ich damit zurecht oder nicht. Der eine braucht länger, der andere nicht so lang und deswegen bin ich nichts besser oder schlechter. Du schreibst, dass praktisch die Noten, warum ich glaube, dass Noten kontraproduktiv sind. Was sagst du dazu? Warum sind denn Noten kontraproduktiv? Ich denke, dass man vor allem in die Empathie, in das Gefühl hereingeht, guter Schüler, schlechter Schüler. Und das hat mir in meiner Zeit wehgetan. Also das ist so mein Gefühl, wenn ich dann Schulnoten höre und sehe die Freiheit, weil lernen tun wir alle, wenn wir wollen. Und das mit Freude vor allem, wenn man eine gute Stimmung hat und nicht diesen Druck hat und trotzdem die Eigenverantwortlichkeit, ich muss ja was tun als Schüler dann für mich. Und das einmal verstanden habe, denke ich, sind auch Noten für mich kontraproduktiv. Aber du, deine Antwort?
Ja, ich denke, dass Noten vor allem deshalb kontraproduktiv sind, weil sie den Kindern lernen, in Konkurrenz zueinander zu arbeiten. Die öffentlichen Schulen hören das nicht gern, weil man sagt, ja, Noten ist eine Art von Feedback. De facto wissen wir alle, dass es in jeder Klasse immer die gaußsche Verteilung von Noten gibt. Es gibt immer wenig Fünfer, wenig Einser und dazwischen ganz viele Zweier und Dreier. Das heißt, Notengebung ist immer eine Sozialnorm. Es wird immer mit den unmittelbar in der Klasse befindlichen Kollegen verglichen. Also in jeder Klasse gibt es ein paar gute, ein paar schlechte, aber es wird nicht einmal mit der Nebenklasse verglichen, geschweige denn mit irgendeinem Standard, der auf alle österreichischen Schüler anwendbar ist. Und die Kinder wissen das, die Kinder verstehen das, die checken das und sie wissen, dass wenn sie gute Noten haben wollen, dass es de facto um nichts anderes geht, als darum, besser zu sein als die jeweiligen Kollegen. Die Kinder lernen, nicht abschauen zu lassen und gleichzeitig versucht man ihnen einzureden, ja, wir müssen alle im Team arbeiten und wir müssen kooperieren. Es steht auf fast allen Homepages der Schulen drauf, ja, wir fördern Teamwork und Teamkultur und wir haben spezielle Workshops und spezielle Methoden. Es gibt auch Peer-Mediation, also da geht es ganz viel um, wir müssen kooperieren. Aber die Kinder können unterscheiden zwischen dem, was ihnen gesagt wird und dem, was Realität ist. Und Realität ist einfach, wir müssen in Konkurrenz zueinander arbeiten. Es wird von jedem erwartet, gute Noten zu haben. Und das bedeutet de facto nur, besser zu sein als der, der daneben sitzt. Und darum denke ich, dass Noten die Kinder zu unkooperativen Verhalten bringt. Sie merken ja, was wirklich erwartet wird. Gleichzeitig möchte ich schon sagen, ich glaube, dass man nicht generell im Schulsystem auf Noten verzichten kann, weil es auch da wieder ein sehr gutes Verhältnis zu den Eltern braucht. Die Eltern müssen uns vertrauen. Sie müssen darauf vertrauen, dass wenn ein Kind ein Problem hat, dass wir uns bei ihnen melden und sie müssen unseren Aussagen vertrauen. Noten sind ja, also ich glaube nicht, dass irgendein Lehrer denkt, dass Noten, ja, weiß ich nicht, aber dass Noten jetzt wirklich den Kindern beim Lernen helfen. Noten sind ein Instrument für die Erwachsenen. Sie befriedigen das Kontrollbedürfnis der Erwachsenen und auch den Rechtfertigungszwang unter dem Lehrer stehen. Lehrer müssen ganz genau rechtfertigen und erklären können, warum sie welche Note gegeben haben. Und dazu muss es bestimmte Testergebnisse geben. Und das haben die Eltern bei uns nicht. Also wenn wir ihnen sagen, das Kind tut sich in dem und dem Bereich schwer, da müssen wir gemeinsam hinschauen, da braucht es vielleicht Unterstützung, dann dürfen uns die Eltern nicht sagen, zeigt's mir warum, ja, ich will jetzt einen Beweis haben, weil den können wir nicht geben. Also die Eltern müssen das Vertrauen haben, dass wir die Kinder richtig einschätzen können, ohne dass wir es mit Noten belegen müssen. Und ich vermute fast, dass das nicht möglich wäre im Großen, dass jede Schule diese gute Beziehung zu den Eltern haben könnte, die Noten verhindern.
Möchte, könnte man das sicherlich machen, weil die Eltern, ich kenne auch viele in der Regelschule, die kümmern sich um gar nichts. Da kommt der Vater nicht mal seit Jahren in der Schule nicht zu einem Elternamt.
Ja, eben. Und so kann man nicht zusammenarbeiten. Ja, also wir wissen einfach, wir haben nicht nur begüterte Eltern, wirklich. Also wir haben Familien, die sparen sich das Schulgeld vom Mund ab. Die haben kein Auto, kein Haus, wohnen in einer Wohnung, fahren nicht auf Urlaub. Aber wir haben lauter Eltern, von denen wir wissen, wenn wir anrufen und sagen, du, es gibt ein Problem, die sind am nächsten Tag da. Und da, glaube ich, ist einfach der große Unterschied zu den öffentlichen Schulen. Da haben es die Kollegen in den öffentlichen Schulen einfach wahnsinnig schwer, weil es einfach so ist, dass man mit den Eltern schwer reden kann, dass sie nicht kommen, wenn man sich bei ihnen meldet, dass, wenn sie kommen, einen dann nicht ernst nehmen, dass der Respekt auch nicht so da ist. Und da haben wir halt schon das Glück, dieses gute Verhältnis zu haben. Und dieses gute Verhältnis ist die Grundlage für alles, was wir tun.
Wir haben heute vier Lieder. Wir können jetzt schon die erste Pause machen. Ich schaue schon auf die Uhr, aber der Jenne wollte noch was sagen. Wollen wir dem Jenne nochmal das Wort geben? Und Jenne, du hattest vorhin einen Ansatz gehabt, kurz.
Ja, erstmal war das mit den Lehrern, wo ihr das aufgezeigt habt, mit diesem Ziel und Noten. Ja, also, wir sind ja alle in diesem System groß
Jenne,
geworden.
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Wir haben einen Anrufer reinbekommen und der kommt aus Österreich und sagen wir mal, guten Abend, lieber Anrufer, wie dürfen wir dich denn nennen?
Ja, hallo, da ist die Hannelore. Ich bin selber Diplompädagogin. Habe auch in so einer Schule gearbeitet, habe auch eine Montessori-Ausbildung hinter mir. Und ich habe insgesamt jetzt 37 Dienstjahre erlebt in verschiedensten Schulen und Variationen, sagen wir mal so. Habe hauptsächlich mit Lernverhaltens auffälligen Kindern gearbeitet. Und ich muss sagen, dass mir das System, wie es die Frau Andrea macht in ihrer Schule, am besten gefallen hat als Lehrer selber. Und gleichzeitig aber auch gesehen habe, wie viel das den Kindern jeweils gebracht hat, auch diesen sogenannten Lern- und verhaltensauffälligen Kindern, die eigentlich nur teilweise durch das System oder teilweise durch den überdimensionalen Druck, der von den Eltern ausgegangen ist, zu diesen Lern- und verhaltensauffälligen Kindern überhaupt geworden sind.
Danke, Hannelore. Hast du ein paar Worte?
Ja,
okay. Also
an alle Zuhörer hier, Zuhörerinnen, ich ziehe den Hut vor all diesen Lehrern und Lehrerinnen, die dieses System machen, weil sie keiner von den Eltern weiß, wie viel Arbeit wirklich dahinter steckt, all diese Materialien auch überhaupt einmal zu fertigen. Ja, ich habe teilweise selber, als ich da als Lehrerinnen war, mehrere Hunderte von Euros da hineingesteckt, damit ich diese Materialien machen kann, weil ich einfach gesehen habe, wie viel es diesen Kindern auch bringt an Freizeit und habe denselben Gehalt gehabt wie ein Lehrer, der dann halt erst um 12 Uhr oder um 13 Uhr zur Tür hinausgegangen ist. Ja? Das wollte ich auch noch sagen. Und was auch noch ist, die Kinder selber sind eigentlich, muss ich sagen, von klein auf, dass sie selber genau wissen, was sie eigentlich leisten, wie viel sie da tun. Also das ist eigentlich diese Kontrolle, die Erwachsenen immer so vermeintlich haben müssen. Ja, sagen wir mal so. Die Kinder können sich ganz gut selber einschätzen. Also man wird es nicht glauben, was die Kinder wirklich schon an Fähigkeiten einfach haben. Ja, was wir ihnen nicht ihnen einfach nicht zutrauen. Und da gibt es einmal einfach auch loszulassen.
Dankeschön, Hannelore. Ein paar Worte von der Andrea.
Ja, vielen Dank auch von mir, Hannelore. Es freut mich sehr. Ich muss sagen, vom Verdienst verdienen wir natürlich deutlich weniger als die Kollegen aus den öffentlichen Schulen. Und ich glaube, dass wir bei Weitem mehr arbeiten. Und was du gesagt hast von den verhaltensauffälligen Kindern, also ich bin auch überzeugt, dass wir da viel, viel leisten, weil wir haben auch Kinder, die mit sogenannten ADHS-Symptomen Symptomen in die Schule kommen. Aber allein dadurch, dass sie die Möglichkeit haben, immer wieder aufzustehen, zwischendurch sich mal ein bisschen zu bewegen. Wir haben auch Bewegungskarten, das ist auch ein Material. Also wenn wir sehen, dass die Kinder jetzt viel gearbeitet haben, dann nehmen sie sich schon von allein eine Bewegungskarte aus der Kartei. Dann müssen sie halt einmal auf einen Fuß ums Haus hupfen oder irgendwie die Post aus dem Postkasten holen, dass sie zwischendurch mal ein bisschen was tun. Und da haben wir schon große Erfolge, gerade bei diesen Kindern, die angeblich Konzentrationsschwächen haben. Die erholen sich oft recht gut bei uns.
Hannelore.
Ja, vielleicht oder als Zuhörer jetzt gar nicht so gut sich das vorstellen kann, wenn man selber dieses System noch nie kennengelernt hat. Aber da muss man einfach einmal, vielleicht die Frau Andrea einfach so bitten, dass sie mal vielleicht einmal eine Woche den Unterricht begleiten kann, dass sie sich das einmal wirklich anschauen kann. Es ist einfach wirklich faszinierend und einfach toll. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass alle Kinder, die diese Schule dann abgeschlossen haben, weit besser entwickelt waren, beziehungsweise auch mehr Kenntnisse hatten oder sich auch leichter getan haben später in höheren Schulen, ja, oder auf der Uni, weil sie diese Selbstständigkeit von klein auf schon einfach gelernt haben.
Dankeschön, Hannelore, für dein Feedback und ich glaube, das sind ein paar gute Blumen rübergekommen.
Ja, das ist sehr nett. Vielen Dank. Wir bekommen auch immer sehr gutes Feedback aus den weiterführenden Schulen, weil wir haben natürlich auch nicht nur Genies unter unseren Schülern, aber wir haben lauter Kinder, die einfach viel selbstständiger arbeiten als die aus den öffentlichen Schulen, die genau wissen, ja, es ist ihr, sie müssen es tun, niemand kann es für sie tun und kein Nachhilfelehrer wird sie durch die Oberstufe tragen, sondern sie müssen es einfach selbst in die Hand nehmen.
Danke, Hannelore. Ja, wir machen gleich eine Musikpause.
Einen kurzen Abschluss möchte ich nur sagen an alle Eltern. Wo ich immer sage, es gibt so viele Eltern, die einfach meinen, dass sie Lehrern irgendwas vorspielen können. Ja? Aber meistens sind wir die Lehrer diejenigen, die leider Gottes, ob sie jetzt wollen oder nicht wollen, sagen wir mal so, wir sehen halt immer hinter die Kulissen. Die Kinder sind offen, die Kinder erzählen. Wie gesagt, und da sind wir die Ersten, die halt dann den Eltern gewisse, sagen wir mal, Brillen, rosarote Brillen teilweise herunternehmen müssen und wo sie das erste Mal dann halt vielleicht auch mit gewissen Dingen konfrontiert werden, die sie eigentlich schon spüren oder merken, aber eigentlich nicht wahrhaben wollen. Und das ist dann die Situation, die das Lehrersein, egal in welcher Schule, einfach schwierig macht. Ja, geht auch um Ehrlichkeit.
Ja, danke, Hannelore. Kann sehr gut nachvollziehen, was du sagst.
Danke, Hannelore. Danke. Dir einen schönen Abend und schön, dass du bei uns heute bei OKITALK warst. Ne? Und ja, wenn du OKITALK näher kennenlernen möchtest, dann ruf uns auch nochmal unter unser offizielles Handy an. Steht unten auf der Fußleiste. Dann können wir dir auch das näher bringen. Danke. Ich werde dich jetzt stumm stellen und den wollte ich ja mal zum Jenne rübergehen. Dir einen schönen Abend und Dankeschön. Den Jenne haben wir gerade so brutal unterbrochen. Naja, was heißt brutal? Der hört das Telefon nicht und daher möchte ich jetzt nochmal, dass der Jenne das Wort bekommt und dann gehen wir in die Musikpause.
Ja, danke. Die Lehrer sitzen ja in demselben Bewertungssystem. Ne? Wir sind ja alle in diesem System reingeboren worden und das stand uns ja alles frei, dieses zu lernen. Und wenn man sich das denn da jetzt mal so anguckt, ne, denn ist da ja die Bewertung eigentlich noch viel höher, weil das ja alles so auf dieses System aufgebaut ist und sind da selbst mit belastet, überhaupt ihren Soll zu bringen, ne, das Lernziel auch den Kindern beizubringen. Und somit lastet ja schon ein Druck auch auf die Lehrer hier, ne, bei den öffentlichen Schulen. Und man sieht das gerade immer mehr, wie sich das da auftut, was das heißt überhaupt, dieses Lernen und Lernziel, dass man eigentlich gar nichts gelernt hat. Man ist im Konsum Rausch wird man reingesteckt in die Wirtschaft und Nachfrage und Bedürfnisse und das wird gefördert Und das, was wirklich lebensfähig ist, wenn man sich das heute mal anguckt, die meisten Studierten, die sind ja so weit von sich entfernt, da, das kann man ja schon gar nicht mehr in Worte fassen und bekleiden, denn was weiß ich für Ämter und ja, ne, das ist das Weltbild, was wir gerade vor Augen haben. Und das ist sehr traurig und auch erschütternd. Ja, wo die Lehrer doch eigentlich was Gutes tun wollen und den Kindern halt auch was beibringen wollen. Aber wenn sie dann begreifen, was sie da tun, ist es eigentlich sehr traurig und ja, schade.
Danke dir, Jana. Ja, wir gehen jetzt in die Musikpause, so
Also
würde ich
Andrea
sagen.
hätte ich gerne eine Antwort von.
Andrea?
Ich glaube, dass wir uns herausnehmen müssen aus dieser Erwartung, dass wir Kindern etwas beibringen können. Gell? Du hast jetzt mehrmals gesagt, die Lehrer müssen den Kindern etwas beibringen. Also ich versuche schon den Eltern immer zu sagen, ich kann alle Möglichkeiten bieten, ich kann die Umgebung schaffen, ich kann die Kinder unterstützen, aber lernen müssen sie selbst. Es ist da immer der Punkt, wo man sieht, ob Kinder gelernt haben, selbstständig zu handeln. Ich kann alles für ein Kind tun, ich kann es anziehen, ich kann ihm alles nachtragen, ich kann ihn ständig an alles erinnern, ich kann es füttern, ich kann es waschen. Aber an dem Punkt, wo es ums Lernen geht, sieht man, ob ein Kind selbstständig handeln kann. Und es ist oft der Punkt, an dem dann plötzlich offensichtlich wird, dass wieder jemand anderer zuständig sein soll. Und aus dieser Erwartung können sich, glaube ich, die Lehrer aus der öffentlichen Schule nicht wirklich herausnehmen. Ja, die haben das auch übernommen, diese Aufgabe. Ich schaue darauf, dass das Kind lernt. Und wir aber sagen, ja, ich kann es nicht machen. Ich brauche diese Selbstständigkeit vom Kind. Ich brauche die Leistungsbereitschaft, also Einsatzbereitschaft vom Kind, die kann ich nicht machen. Und wenn es nicht lernen will, dann müssen wir eigentlich auf einer anderen Ebene schauen, woran es liegt. Ich kann, ja, ich habe keinen Zauberstab, das sage ich schon
Ja,
auch immer
den
wieder.
Zauberstab kann man nicht haben. Ich komme ja auch, wie gesagt, eben in der Fachpfleger und in einen Satz noch, dann gehen wir in die Musikpause, weil sonst kommen wir mit der Musik heute nicht durch. Es ist so. Wie wollen die Eltern es ihren Kindern beibringen, wenn sie es nie von ihren Eltern gelernt haben? Das ist ja auch ein Aspekt. Das ist ja auch ein Defizit, was Familien oft in sich tragen. Wir haben vieles auch nicht gelernt. Das lassen wir einfach mal so stehen. Das ist ein Satz, den ich immer gerne reinbringe, weil ich vieles auch erlebt habe aufgrund meiner pflegerischen Tätigkeit, also im Bereich Psychiatrie. Und manche Eltern sind wirklich wie vom Kopf getreten, die haben sowas noch nie gesehen, gehört. Und da ist es ein Wunder, dass ein Kind das nicht gelernt hat, kann man als Fragezeichen Antwort geben. Es ist wirklich wahr, dass viele Kinder etwas von den Eltern niemals gelernt haben. Und da kann man die Eltern auch noch nicht mal einen Vorwurf machen, weil sie haben es nicht gelernt von ihren Eltern oder aus ihrem Leben. Sowas gibt es halt auch. Und in dem Sinne gehen wir in die Musikpause. Ja, du hast nämlich Musik mitgebracht und ich schaue mal kurz. Der erste Song, das ist Sunrise, Sunset. Und Musik ab, bis gleich.
Sunrise, sunset, swiftly fly the years. of wisdom can I give them? How can I hope to ease their way?
Now they must learn from one another, day by day.
They look so natural together,
just like two newlyweds should be.
Und wir sind wieder zurück hier. Ein kurzer Hinweis, morgen 20 Uhr ist bei uns der Harald Thiers hinter den Kulissen. Ich denke Teil 7 ist das. Morgen ab 20 Uhr. Jetzt geht's wieder zum Thema neue Schule. Andrea Pieser ist ja bei uns. Andrea, so eine Schule, ich meine, wir haben ja unser Schulsystem und die ganzen Schulen werden ja vom Staat finanziert. Wie wird eure Schule finanziert? Bekommt ihr auch staatliche Förderungen? Wie sieht euer Finanzierungsmodell aus? Ich habe gerade schon Schulgeld gehört und solche Dinge. Erzähl uns doch mal, wie funktioniert das?
Ja, leider funktioniert das nicht sehr gut. Wir bekommen eine Unterstützung vom Bund, die leider sehr gering ist. Die ist in den letzten 5 Jahren von 1.000 Euro pro Kind und Jahr auf knapp unter 700 Euro pro Kind und Jahr gesunken. Das Bundesministerium, und zwar jede Regierung, erklärt uns, es gibt einen fixen Betrag und der wird auf alle Kinder aufgeteilt. Und deswegen, weil es mehr und mehr Kinder in nicht konfessionellen Privatschulen gibt, ist natürlich der Betrag pro Kind geringer. Das finde ich immer ziemlich lustig, diese Argumentation, weil wenn man sich zum Beispiel die Parteienförderung anschaut, die ist ja massiv gestiegen, da wird argumentiert, naja, es sind ja jetzt mehr Menschen und deswegen, weil mehr Menschen erreicht werden müssen, muss auch mehr Geld her. Also bei uns gilt das nicht. Bei uns muss der immer gleiche Betrag auf immer mehr Kinder aufgeteilt werden. Wäre wirklich interessant, wenn die gleiche Argumentation in anderen Bereichen gelten würde. Glaube ich, würde sehr viel nicht mehr funktionieren. Ja, darum sind wir leider auf Elternbeiträge angewiesen. Wir bekommen 360 Euro pro Kind und Monat. Das ist einerseits natürlich sehr viel Geld, das die Eltern aufbringen müssen. Andererseits ist es sehr wenig Geld, weil wenn man sich vorstellt, dass ein gesamter Schulbetrag für 360 Euro im Monat gewährleistet werden kann, ich glaube, da kann sich jede öffentliche Schule was davon abschauen. Ich glaube, dass wir sehr viel sehr gut machen und das um sehr wenig Geld. Wir sparen natürlich auch in der Verwaltung, wir machen alles. Ich mache alles von Hausmeister bis Schulleitung. Wir haben natürlich auch viel Unterstützung durch die Eltern. Auch die Eltern arbeiten in der Schule mit. Das bringt natürlich viele, viele Ressourcen die für uns extrem wertvoll sind. Die Eltern haben ganz viel Kompetenzen, was natürlich einerseits ja im Handwerklichen ist, also sie unterstützen uns bei der Instandhaltung vom Haus, aber auch, was sie in den Unterricht einbringen können. Die Eltern machen Nachmittagsangebote und da gibt es so viele Menschen, die einfach jeder ihre Schwerpunkte haben und die sehr, sehr viel auch im Interesse der Kinder einbringen können. Also ich kann ja nicht, auch meine Kolleginnen können nicht alles abdecken, aber wir haben zum Beispiel Filmemacher unter unseren Eltern, die dann mit den Kindern Kameraführung machen. Wir haben Programmierer, die mit den Kindern die Basis des Programmierens erarbeiten. Wir haben Musiklehrer, die dann mit den Kindern musizieren oder Theaterpädagogen, die Theaterstücke erarbeiten. Und das sind einfach schon großartige Kompetenzen, die uns da zusätzlich zur Verfügung stellen. Wir bekommen eine zusätzliche Förderung im Rahmen der Ganztagesbetreuung. Also da gibt es eine Landes- und Gemeindeförderung, die uns auch ein bisschen unterstützt. Aber bei Weitem natürlich nicht die Beiträge, die öffentliche Schulen bekommen. Eine ganz große Ungerechtigkeit ist, dass wir als nicht konfessionelle Privatschulen keinen Anspruch auf Förderung haben und konfessionelle Privatschulen aber sämtliche Lehrergehälter finanziert bekommen. Ja, man muss einfach sich dem stellen, dass die Eltern mit ihren Steuergeldern, mit den Antragsanteilen, die sie an die Gemeinde bezahlen, das gesamte öffentliche Schulsystem finanzieren, gleichzeitig aber keinerlei Anspruch haben, dass die Schulplätze ihrer Kinder auch vom öffentlichen System finanziert werden. Das ist leider die Situation.
Keine schöne Situation und du hast gerade ein Beispiel gegeben, was wir alles ausgeben für Wahlen und einen Haufen an Geld. Man hat ja jetzt in Österreich diesen großen Skandal, Regierung abgewählt. Mhm. Und was das kostet, da puttern sie rein. Nach Deutschland braucht man gar nicht gucken gehen. Ich könnte Beispiele geben ohne End. Wir verbrennen einerseits Geld und auf der anderen Seite ist der Mensch, ich meine, wir lassen das ja zu, die Gesellschaft. Wir können ja hinschauen, eigenverantwortlich. Oder es fehlt uns die Eigenverantwortlichkeit. Mhm. Haben wir die Eigenverantwortlichkeit, können wir auch sagen, hey, schaut doch mal her, wie kann man nur solche Entscheidungen so durchziehen?
Darf ich was ganz, ganz Böses sagen? Die öffentliche Hand fördert uns zwar nicht finanziell, aber ich sage immer, sie fördern uns auf ganz anderen Weg. Sie sorgen nämlich mit ihren Entscheidungen dafür, dass uns die Kunden sicher nie ausgehen.
Das ist immerhin was. Wir lassen das einfach mal so einfach mal da stehen. Ich empfehle euch, vielleicht habt ihr das eh, mal so einmal, zweimal im Jahr macht dann Fest und da kann man ja auch Spenden geben und ein schönes Fest arrangieren. Ist das erlaubt oder ist das auch nicht erlaubt? Sollte man mal drüber nachdenken, falls es noch nicht so ist.
Wir machen schon immer wieder Feste, aber das vor allem für Eltern und Kinder und Verwandte aus dem Schulmilieu. Es ist sehr viel Aufwand, so eine Feier zu organisieren. Wir haben zum 10-Jahres-Jubiläum haben eine große öffentliche Feier gehabt. Die war auch wirklich sehr schön. Da waren auch viele Politiker da und das war eigentlich ein großer Erfolg. Ja, hat den Kindern noch sehr Spaß gemacht, weil sie haben Dinge vorbereitet und dann präsentiert. Aber es ist, macht natürlich schon sehr, sehr viel Arbeit, so eine Feier. Also alle 5 Jahre mal vielleicht, aber nicht jedes Jahr.
Die Feuerwehr ist doch auch ähnlich unterwegs. Die brauchen doch auch ihr Geld. Und die kommen immer hin und gehen durch die Häuser mit Erlagschein oder ihr Feuerwehrfest. Ne? Ich weiß nicht, ob man sowas machen darf, aber ist auch nicht das Thema heute.
Ja, ich würde die Kinder jetzt nicht von Tür zu Tür schicken. Das
nein, nein, das machen die ja auch nicht, die Feuerwehr. Mm. Das tun sie ja auch nicht, sondern die kommen einfach per Post rein, heute ne, Feuerwehrfest, freie Schule. Fest,
ja, also. Von der Feuerwehr haben halt alle Bürgerinnen und Bürger etwas von unserer Schule.
Wenn man richtig hinschaut, hat jeder Mensch auch was von eurer Schule. Wenn die immer mehr verbreitet werden würden, würde man ja zumindest gegenüber dem heutigen Ist-Zustand des Schulsystems etwas erkennen können, wo auch die Vorzüge bei eurer Schule ist, gegenüber dem Regelschulsystem. Wir haben so viele Schulverweigerer, ich habe schon angesprochen, warum hat man denn so viele Schulverweigerer? Warum sind schon Studenten mittlerweile in Behandlung von Psychotherapeuten? Die sind überlastet. Das ist so. Das sind Fakten. Die Zahlen kann man nachlesen. Also das ist auf der anderen Seite stehend.
Ja, ich denke auch, dass die Allgemeinheit sehr viel von unseren Schulen hat. Ich glaube, dass das die öffentliche Hand auch weiß. Ich glaube, dass wir den öffentlichen Schulen viele schwierige Kinder abnehmen, auch natürlich Eltern abnehmen, die mit dem öffentlichen Schulsystem nicht zufrieden sind und in der öffentlichen Schule sicher Schwierigkeiten machen würden. Wir sind eigentlich ein gutes Geschäft für die öffentliche Hand, weil die Kinder bei uns ihre Schulpflicht erfüllen, ohne dass es die öffentliche Hand irgendetwas kostet.
Jenne, was schreibst du denn da? Das ist mir hier zu klein und meine Lupe geht nicht. Aha. Jenne.
Dass man das ja als Kind, also fängt das ja an in dieser Schule, wo man diese Sachen ja lernt eben halt. Ne, du hast das aufgezeigt mit dem Kosten und dass das immer wieder runterreguliert wird und anstatt dass da hingeschaut wird, alles soll besser gemacht werden. Aber da sitzen ja die Politiker und die Abgeordneten, die dafür zuständig sind und haben ja dieses Milchmädchenrechnen. Ja, die ganzen Milliarden, die gehen überall anders hin, ja, teilweise unerklärt, aber bei den Kindern und bei der Bildung und bei den Alten, da wird so Minusrechnen gemacht, ne? Da werden Zahlen gegenübergestellt und da wird nochmal was getauscht und gedreht und dann kommen eben halt diese Sachen dabei raus, dass da dann so wenige Gelder für freigegeben werden oder eben halt ungenügend Gelder freigegeben werden. Na, wir leben, also da gibt es eine Geschichte zu mit dem in der fünften Generation dumm gezüchteter Lemminge. Ja, umso besser man in diesem Schulsystem war, umso besser man, umso mehr Einsen man geschrieben hat, ne, das sich immer weiter aufgebaut hat und dann am besten noch studiert, Abitur und ne, die ganze Bank durch und man war in Wirklichkeit am weitesten von sich entfernt und hat unreflektiert all diesen Mist fabriziert, ja, das was wir jetzt an Weltbild gerade sehen, ja, und ja, das ist...
Ich glaube, dass es auch dem öffentlichen System nicht gut tut, dass es dieses staatliche Bildungsmonopol gibt. Ich glaube, dass den öffentlichen Schulen mehr Wettbewerb ganz gut tun würde. Also meine Vorstellung vom Schulsystem wäre, dass jede Schule die gleiche Finanzierung bekommt, dass einmal ähnliche Wettbewerbsbedingungen da sind und dass es dann eine Art mittlere Reife gibt, wo die Kinder von mir aus eine Prüfung ablegen müssen und alle Schulen die gleiche Möglichkeit haben, zu zeigen, mit welchen Methoden sie Erfolg haben. Aber natürlich, dass der Staat quasi ein Monopolbetrieb ist, der auch voll finanziert wird und alles andere nicht zugelassen wird, ist nicht fair. Und wir haben ja nicht nur das finanzielle Problem, sondern uns werden noch ganz viele andere Prügel zwischen die Beine geworfen. Wir haben jetzt das Problem, alle Lehrer brauchen eine C1-Prüfung in Deutsch zum Beispiel. Wir haben aber einen englischen Native Speaker, der mit den ältesten Kindern, mit den 12- bis 14-Jährigen, ausschließlich Englisch spricht. Also bei uns ist in der Sekundaria Englisch die Arbeitssprache, weil der Hauptpädagoge Amerikaner ist. Der muss jetzt eine Deutschprüfung ablegen. Selbstverständlich müssen das die Lehrer von der International School oder vom Lycée Français nicht. Aber alle diese Regelungen gelten selbstverständlich für uns nicht. Also wir haben sämtliche Pflichten zu erfüllen, aber Rechte werden uns generell genommen.
Wer ist dafür verantwortlich, der sowas macht? Andere brauchen es nicht, Französisch, etc. Aber genau jetzt, der muss das tun. Wer ist dafür verantwortlich, dass ihr gerade in diesen freien Schulen, sage ich mal, dass man so eine Aufgabe erteilt, dass ihr so eine Prüfung machen müsst? Wer ist derjenige, der das wirklich entscheidet? Ich finde, das ist eine Unverschämtheit, wenn ich das jetzt so höre, aus deinem Mund her. Ne? Woanderswo, diese französische Lehrer, was du gerade sagtest, die brauchen das nicht. Aber ihr müsst es tun, nur weil ihr eine andere Form von Schule seid. Was soll das sein?
Na, das müssen alle Schulen. Alle Schulen müssen nachweisen, dass ihre Lehrer mindestens C1-Niveau haben. Es wird nur für bestimmte Schulen wird eine Ausnahme gemacht. Und für uns natürlich nicht.
Ja, aber warum dann für euch nicht? Weil ihr präsentiert doch jetzt schon über Jahrzehnte, kann man ja jetzt schon sagen, über ein Jahrzehnt auf jeden Fall etwas. Und kann man da nicht mal sagen, das ist alles super, was die machen. Die Schüler, wir haben Nachweise, das ist Erfolg. Ne? Warum darf man da nicht mal ein Vertrauen geben? Ich frage mich wirklich, sind wir nur noch ferngesteuerte Computer oder haben wir noch
Menschen? Ja, wie erfolgreich unsere Kinder sind, das interessiert niemanden. Also im Bundesministerium, ja, ich meine jetzt von der öffentlichen Verwaltung, die schauen die ganze Zeit nur, wie sie uns noch stärker kontrollieren können, wie sie uns noch mehr Rechte nehmen können. Also es gibt zum Beispiel die Weisung, dass Kinder, die aus unseren Schulen kommen, Prüfungen machen müssen. Die Kinder machen diese Prüfungen und sie machen sie wunderbar. Aber es ist natürlich schon ein riesen Stressfaktor. Also ich weiß nicht, warum ausgerechnet die Abgänger unserer Schulen so segiert werden, dass die in sämtlichen Fächern Aufnahmeprüfungen machen müssen und alle anderen Kinder das nicht tun müssen. Das ist einfach eine große Hürde. Ja, die Kinder machen es, aber fein sind diese Prüfungen klarerweise nicht. Und Vorschussvertrauen wird da überhaupt nicht gegeben, im Gegenteil.
Das ist aber nicht mal Vorschussvertrauen, das ist ja schon bereits Vergangenheit. Ihr habt ja was und es läuft ja weiter. Da braucht man kein Vorschussvertrauen, da geht es um den Ist-Zustand. Können denn solche Politiker nicht mal einen Ist-Zustand verstehen? Wollen die das nicht? Nee, wir müssen mal die Realität auch betrachten. Was ist denn ein Ergebnis? Wir sagen immer, das ist so, das muss anders sein. Wir zeigen mit dem Finger oft. Ne? Immer wieder verurteilen. Aber ich sage immer, das sind alles Ergebnisse. Und Ergebnisse sind doch dazu da, um sie zu beschauen, was können wir damit machen und in die Bewegung hereinbringen. Ist-Zustand.
Ja, da haben schon viele Schulen versucht, auch Universitäten zu gewinnen, dass einmal evaluiert wird, dass gezeigt wird, dass unsere Kinder genauso viel können wie die anderen. Ja, das wird von der Politik nicht anerkannt. Da wird dann behauptet, ja, ihr seid ja so elitär, ihr habt ja nur die reichsten Familien und die bestgebildetsten Familien. Das wird dann gegen uns verwendet. Ja, auf der einen Seite sind wir gezwungen, Schulbeiträge zu verlangen, weil wir keine Finanzierung bekommen. Aber genau die Tatsache, dass wir Schulbeiträge verlangen müssen, gezwungenermaßen, wird dann gegen uns verwendet, indem man sagt, ja, Privatschulen, ihr habt ja nur die reichsten Eltern, kein Wunder, dass ihr dann auch akademische Kinder habt.
Ja, das wäre ja auch noch ein Punkt, ne? Nur die Reichen können sich was erlauben, liebe Politiker. Ist das nicht traurig? Aus eurem Mund kommt das? Ist das nicht traurig? Ne? Nur und ein Mensch, der super ist, aber kein Geld hat, der hat nicht mal die Chance, was zu tun. Der muss in einem System, und wo er vielleicht nicht zufrieden ist.
Ja,
darf man ruhig sagen.
Da sagt dann die öffentliche Hand, wir wollen das bestmögliche öffentliche Schulsystem und wir brauchen ein privates nebenbei. Und ich denke auch, dass ein Staat ein gutes öffentliches Schulsystem braucht.
Ja, das braucht
nur dieses gute öffentliche Schulsystem bekommt man nicht, indem man einen Monopolbetrieb installiert, indem man die alleinige Macht hat. Und das zeigen ja andere Länder sehr gut. Die skandinavischen Länder zeigen, dass sie über einen Wettbewerb im Bildungssektor ganz gut fahren.
Monopole sind nie gut. Die können nur eine gewisse Zeit etwas anziehen, und irgendwann fällt man in ein Loch, weil das Monopol auch großen Schaden verursacht. Das weiß man aus vielen politischen Bereichen, braucht man gar nicht tiefer drauf eingehen. Wir können die DDR sagen zum Beispiel, waren Monopole, Pharmaindustrie, Monopole und so weiter. Wir haben viele Monopole und deswegen haben wir auch viele Probleme. Statt mal eine gemeinsam zu gehen, statt einsam zu sein, sagt man ja auch, gemeinsam statt einsam, darf man auch mal sehen, erkenne doch mal überhaupt, wo die Problematiken sind. Und Probleme sind doch dazu da, um sie zu lösen. Und wie lösen Sie die? Und jede Entscheidung hat eine positive oder auch eine negative Nebenwirkung. Jetzt dürfen wir noch mal betrachten, für wen ist es positiv zu betrachten und zu bewerten und negativ. Und da sieht man oft, da, das Geld. Nur ums Geld geht's. Und das ist das, was der Mensch noch nicht gelehrt hat oder gelernt hat, dass wir in der Wüste ruhig einen Sack Geld haben dürfen, aber Wasser viel wichtiger ist. Und wir stehen in einer Zeit 2019, wo ich dann immer wieder sage, wann wird unser Mensch sein endlich erwachsen? Wir sind, meine ich, in einer Entwicklung des Verstehens, des Bewusstwerdens schon. Wenn wir wir haben ja das Internet, wir haben heute eine ganz andere Zusammenvernetzung, wie man vor 20, 30 Jahren hatte. Und heute erkennen wir ja auch, was ist in Amerika, wie läuft da die Schule oder wo in dem Land oder wie wir unterrichten die Kinder anderswo, wo kommt die Freude oder was sind gescheite Menschen, wie können wir am besten innovativ mit frischem Elan die Zukunft gemeinsam gestalten. Gemeinsam. Aber nicht nur mit dem Ego durch die Wand, das tut weh. Und das macht man einmal, zweimal die Erfahrung. Und dann geht man davon zurück. Und auf der anderen Seite haben wir von diesen Monopolen die große Angst, die auf uns dann auch gesetzt wird. Das heißt, viele Schüler im Schulsystem haben auch Angst, haben richtig Angst, weil sie ja auch Konsequenzen bekommen. Zum Glück haben wir nicht mehr die Prügelstrafe.
Ja, ich denke halt, dass es im Schulsystem auf der einen Seite zu viel Langeweile und auf der anderen Seite zu viel Stress gibt. Ich glaube, dass die Kinder wahnsinnig viel Zeit damit verbringen, so zu tun, als wären sie anwesend und würden aufpassen, aber in Wirklichkeit nur dran denken, wie viel Zeit denn schon vergangen ist. Und auf der anderen Seite dann, wenn die Prüfung kommt, dass sie total gestresst sind und dass sich ziemlich wenig zwischen völliger Langeweile und völligem Stress abspielt. Aber genau das wäre die Zeit, wo Kinder produktiv lernen. Ja, lernen bedeutet einfach, ich bin weder total gelangweilt, noch ich bin total gestresst. Und dass genau in diesem Bereich, wo man wach, aufmerksam, aber nicht in Panik ist, dass das der Bereich wäre, wo man gut lernt. Und dass es von dieser Zeit des Gutlernens im öffentlichen Schulsystem zu wenig gibt und bei uns es viel davon gibt.
Wie viele Menschen gehen heute in die Arbeit und mühsam, ich muss in die Arbeit, ich fühle mich nicht gut. So viele, viele Menschen machen nicht das, was ihr Freude und Spaß macht.
Ja, ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass es uns Erwachsenen in der Schule gut geht. Also ich gehe sehr gerne in die Schule. Ich glaube, meine Kollegen gehen gerne in die Schule. Und es ist einfach so eine schöne Arbeit, weil manchmal natürlich hat man keine Lust aufzustehen. Es ist draußen, es ist neblig, es ist finster, es ist kalt. Und in dem Moment, wo man in die Schule kommt, ist es immer schön. Es ist immer voller Energie. Ja, du kommst rein, machst die Tür auf, es sind immer Kinder da und die lachen und streiten und manchmal schreien sie und manchmal sind sie unzufrieden und dann sind sie wieder fröhlich. Aber es ist so viel Energie da, ja, so viel Positives. Es ist einfach immer schön. Und ich glaube, das ist einfach genau sehr, sehr wichtig ist, ja auch, dass wir dass wir es fein haben miteinander.
Das, so soll es ja auch sein. Ich wollte ja auch mit sagen, wie viele Eltern oder Menschen haben heute einen Job und gehen mit so einem Kopf in die Arbeit, weil sie es müssen und sich finanzieren müssen und solche Dinge. Mhm. Und das tut einem manchmal weh. Und ich sage, und das habe ich schon bei einigen Schulen, die sich vorgestellt haben, bei uns gehört, und das ist auch ganz logisch auch für mich, mit Freude lernen wir am besten. Also mit der ausgeglichenen Stimmung, dann kommt es weiter. Wenn wir schlechte Stimmungen haben und mühsam was ist, dann ist das wirklich zäh und ich kriege mich kaum in die Bewegung. Mhm. Das möchte ich damit eigentlich sagen. Und es ist wunderbar, wie du das sagst. Ich gehe mit Freude in die Schule, da sind die Energien ganz anders und so soll das ja auch sein. Aber sind die Energien in den Regelschulen gut?
Ja, ich glaube auch, dass es keinen Sinn macht, zu glauben, dass je länger man die Kinder vor Schulbücher setzt, desto besser lernen sie. Wir haben relativ kurze Arbeitszeiten. Wir haben Arbeitszeit von 9:30 bis 11 jeden Tag. Da lernen die Kinder wirklich konzentriert. Aber ich bin auch überzeugt, dass sich kein Kind länger als 2 Stunden wirklich konzentrieren kann. Dann brauchen die auslüften, rumrennen, Spaß haben. Und es bringt nichts, die Kinder länger hinzusetzen. Ja, nur deswegen, weil ich sie 4 Stunden statt 2 Stunden oder sogar 6 Stunden statt 4 Stunden vor Bücher setze, kann ich nicht davon ausgehen, dass sie mehr können. Jemand, der 2 Stunden nichts tun kann, kann auch 4 Stunden nichts tun. Also es geht nicht um die Quantität des Lernens, sondern um die Qualität. Ich glaube auch, dass die Kinder bei uns wahrscheinlich rein quantitativ weniger lernen. Sie müssen nicht, was weiß ich, alle Flüsse oder Bäche von Niederösterreich auswendig lernen. Es gibt sogar Schulbücher, die, ja, Sachkunde, vierte Schulstufe, die lernen alle Ausfahrten der Westautobahn. Also das lernen unsere Kinder nicht. Aber sie lernen die wichtigen Dinge. Also ich glaube nicht, dass ich in der Volksschule irgendein Kind habe, das nicht die Länder Europas und die dazugehörigen Hauptstädte kennt und nicht über das Land noch jede Menge Dinge sagen kann, wenn man darüber spricht, ja, weil sie Bücher darüber angeschaut haben. Also ich glaube, dass sie die Dinge, die sie lernen, dann nicht nach der nächsten Prüfung vergessen haben, sondern dass die wirklich sitzen und dass sie sich ein Leben lang merken.
Das ist so super, wie du das sagst. Ich frage mich manchmal, was lernen oder was sage ich jetzt mal von meiner Seite aus, was habe ich gelernt in meiner Schule fürs Leben? Da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, was habe ich gelernt? Das Rechnen, das Schreiben habe ich so für mich in Erinnerung, das Lesen, Rechnen, Schreiben, Lesen, ne? Englisch habe ich gelernt. Ein bisschen Allgemeinwissen, was aber heute in der Schulzeit bei mir gar nicht mehr heute up to date war. Aber die wichtigen Dinge, die mich schon damals begleitet hat, wie eine Steuererklärung geht, das lernt keiner. Mhm. Was lernen wir heute wirklich fürs Leben? Wir machen da jetzt einen Punkt hinter, wir machen eine Musikpause. Die Antwort kannst du gerne später geben. Okay? Und Musik ab und da haben wir den zweiten Song. Das ist die Jean Bees und da heißt
Home. John Bass.
John Bass, du kannst das besser. Ich bin kein guter DJ, das war ich noch nie. Und, aber vielleicht lerne ich das ja nochmal. Musik ab, bis gleich.
Early, early in the game, I taught myself sing and play and use a little trickery on kids who never favored me. Those were years of crinoline slips and cotton skirts and swinging hips and dangerously painted lips and stars of stage and screen. Little pushers, ankle socks, padded bras and campus jocks who hid their vernal equinox in pairs of faded jeans and slept at home resentfully coveting their dreams. But I look around and I wonder how the years and I survived. Well, I had a mother who sang to me an honest lullaby. Us all tonight. I bowed my head at the football games and closed the prayer in Jesus' name. Lusted after football heroes, tough pachuco little Neros, forfeiting my A's for zeros, futures unforeseen. Spending all my energy in keeping my virginity and living a fantasy in love with Jimmy Dean. If you will be my king, Jimmy, Jimmy, I will be your queen. I look around and I wonder how the years and I survive. I had a mother who sang to me honest lullaby. Rome and Istanbul. Those things never worked for me. The town was much too small, you see, and people have a way of being even smaller yet. But all the same, so life is hard, and no one promised me a garden of roses. So I did okay. I took what I could get. I might do for those was less fortunate. I look around and I wonder how the years and I survived. Must have had a mother who sang to me an honest lullaby. Must be growing a quarter of an inch a day. You've already lived near half the years you'll be when you go away. With your teddy bears and alligators, enterprise communicators, all the tiny aviators heading to the sky. Spend a day with you, I'll catch you as you fly. Or if I'm worth a mother's salt, I'll wave as you go by. And if you look around and you wonder how the years and you'll survive, honey, you got a mother who sings to you, dances on the strings for you.
Und da sind wir wieder zurück. Ihr seid alle auf der Schulbank? Sitzt ihr alle? Ah, ihr braucht heute nicht brav sitzen, Andrea. Ja, ich habe ja gefragt, was lernen? Also ich habe ja gerade Beispiel gegeben, was ich für mich wahrgenommen habe, was ich für mich essentiell wichtig gefunden habe für mein Leben, was ich in den Schulen gelernt habe. Und habe aber auch viel vergessen. Und was lernen wir heute in den Regelschulen zum Beispiel fürs Leben? Und da bin ich manchmal wirklich erschrocken, weil fürs Leben schaut man sich an, kommen die Kinder aus den Schulen raus, ne, oder sind ja auch schon die Verweigerer, habe ich auch schon gesagt, die haben kein Interesse. Ne. Was lernen wir denn? Wir lernen da nichts Gescheites. Ne. Okay, gescheit, dafür sind ja die Erwachsenen dann wieder da, die entscheiden, was gescheit ist und was nicht gescheit ist. Ne. Aber die Freude sollte man auch transportieren. Das ist jede Pädagogik in der Familie, die Harmonie zwischen Eltern und Kindern auch herzustellen. Was lernt man wirklich fürs Leben? Was lernen eure Kinder fürs Leben?
Ja, also wir versuchen eben die Kinder in die Selbstständigkeit zu bringen. Das schaut im Primaria-Alter, also im Volksschulalter, natürlich anders aus als nachher bei den Älteren. Wir haben ja 8 Schuljahre, das heißt, wir beginnen schon mit den Kindern im letzten Kindergartenjahr, bei den 5-Jährigen, und wir haben die Kinder dann 8 bis 9 Jahre, also bis sie 14 sind. Selbstständigkeit im Primaria-Alter schaut so aus, dass die Kinder selbst das Material auswählen, mit dem sie arbeiten, und dass sie bei ihrem Lernen nicht von uns abhängig sind. Sie brauchen nicht unsere Vorträge, sie brauchen nicht unsere Inputs, sondern sie haben das Material, mit dem sie selbst tun können. Sie brauchen unsere Bewertung nicht, sie haben die Selbstkontrolle. Im Sekundaria-Alter, natürlich bei den Älteren, ist das wieder was anderes. Da ist Selbstständigkeit nicht mehr so aufs Material fokussiert, sondern da geht es darum, dass die Kinder quasi selbstständig ihren Alltag meistern, den Schulbetrieb aufrechterhalten. Die Kinder kochen selber, sie sind für die Instandhaltung des Hauses verantwortlich, sie machen den Garten selber, sie haben ein Kräuterbeet angelegt, für das sie selbstständig verantwortlich sind. Sie organisieren sich die Schullandwochen, Ausflüge, die wir machen, organisieren sie sich selber. Natürlich, bei den Schullandwochen müssen die Eltern dann schon was mitfinanzieren, aber da ist es unseren Eltern auch wichtig, dass die Kinder auch selber was beitragen. Wir haben jetzt gerade letzte Woche Elternabend gehabt, wo die Kinder vorgestellt haben, was sie bei der Schullandwoche gerne machen würden. Also da kam Hochseilgarten und Mountain Karts und jetzt habe ich vergessen, was da, die Sommerrodelbahn. Ja, und dann ist von uns zurückgekommen, okay, also die Eltern werden euch zwar das Quartier bezahlen, das könnt ihr nicht alles selbst erarbeiten, aber wir erwarten, dass ihr für das Entertainment, also die Freizeitbeschäftigungen, die ihr machen wollt, dass ihr da auch selber was beitragt. Also ihr müsst so 400 bis 500 € auf jeden Fall selber erarbeiten. Ja, und jetzt haben die Kinder wieder überlegt, was können sie denn tun? Und sie werden jetzt bei einem Weihnachtsmarkt mitmachen, wo sie Kräutersalz mit den Kräutern aus ihrem eigenen Kräutergarten verkaufen. Und im vergangenen Jahr haben sie Apfelgelee gemacht. Da haben sie von einem Biobauern, der bei uns ganz in der Nähe ist, der viel zu viele Äpfel hatte, also so viel, dass er sie selber nicht verarbeiten konnte, hat ihnen dann die Äpfel gegeben für Mitarbeit. Das heißt, sie haben für ihn Äpfel geerntet und durften sich dann die Hälfte der Äpfel selber behalten, haben dann Apfelgelee gemacht, das ist am Weihnachtsmarkt verkauft worden. Ja, und so hoffen sie, dass sie halt ihren Beitrag zu der Schullandwoche leisten werden. Wir führen mit den Jugendlichen ganz viele Diskussionen, auch darüber, ja, wie wir leben wollen, wie wir Nachhaltigkeit verstehen, wie wir Rücksichtnahme verstehen, wie wir miteinander leben wollen. Die Kinder machen ja zu einem großen Teil ihre eigenen Regeln. Also wir setzen uns immer zusammen, wir sagen ihnen die Schwierigkeiten, die es gibt, und dann müssen sie oft selbst Lösungen finden. Ich muss sagen, dass wir auch da immer noch am Experimentieren sind, dass wir noch keine fertige Methode haben. Also wir hatten die Vorstellung, wir haben ja ein eigenes Sekundariergebäude, dass die Kinder in diesem Sekundariergebäude, also die Ältesten, wirklich ganz selbstständig agieren, dass wir Angebote machen. Also wir machen mit den Kindern natürlich Deutsch, Mathe, Englisch, damit wir sie vorbereiten auf die weiterführenden Schulen. Aber dass sie diese Angebote auch nicht annehmen müssen, dass es ihre Entscheidung ist, ob sie das tun oder nicht. Und wir haben ihnen sehr, sehr viel Selbstständigkeit gegeben. Bis dahin, dass sie selber das Schulgeld verwaltet haben, also ein eigenes Konto hatten, selber eingekauft haben. Und da sind wir jetzt im letzten Jahr ein bisschen zurückgerudert, weil wir festgestellt haben, dass es uns völlig über den Kopf wächst. Die Kinder haben alles sehr gern genommen, alle Freiheiten. Sie haben die Schule nach ihren Vorstellungen organisiert. Nur waren diese Vorstellungen nicht die, die wir davon hatten, wie Schule funktionieren soll. Selbstverständlich bin ich für alles verantwortlich. Ich muss der Behörde gegenüber Rechenschaft abgeben, wie es bei uns zugeht. Ich bin den Eltern gegenüber dafür verantwortlich, dass die Kinder sich gewisse Inhalte erarbeiten. Und das hat nicht mehr wirklich funktioniert. Es war den ganzen Tag im Haus sehr laut. Das hat dann wieder die Kinder gestört, die sehr wohl arbeiten wollten. Also gerade die in der 8. Schulstufe, die wissen, sie müssen in die Oberstufe wechseln. Wenn die dann nicht mehr ihre Aufgaben machen können, weil es sonst so zugeht. Also wir mussten dann einfach wieder stärker eingreifen, das alles wieder mehr regulieren. Ja, die Kinder haben auch teilweise, wenn sie einkaufen gegangen sind, also ich möchte gar nicht dran denken, die sind mit den Rollerskatern und mit den Rollern durch den Billa gefahren und solche Dinge, ja, wo wir dann gesagt haben, stopp, das geht nicht. Ja, wo wir es dann wieder die Regeln, die Grenzen enger gemacht haben. Und jetzt sind wir beim ganz guten Kompromiss, wo den Kindern wieder bewusst ist, es geht darum, dass wir hier lernen, dass wir arbeiten. Und da bin ich auch sehr überzeugt, dass wir den Kindern vorleben müssen, was wir von ihnen erwarten. Ich glaube nicht dran, dass irgendwie so ein tiefer Keim in den Kindern eingelagert ist, der das ganze Weltwissen enthält, das dann von allein irgendwann zur Entwicklung kommt. Ich glaube, dass unsere Kinder dazu gemacht sind, in jede Welt hineinzuwachsen, die wir ihnen vorleben. Und ein Kind am Nordpol wird ganz andere Talente entwickeln als ein Kind, das in der Wüste lebt. Und wenn ich einem Kind nur vorlebe, ja, in deiner Welt ist es wahnsinnig wichtig, dass du Feuer machen kannst und dass du auf Bäume klettern kannst, dann werden Kinder diese Kompetenzen entwickeln. Aber wenn wir ihnen die Erwartung mitgeben, ja schau, wir leben in einer Welt, in der können alle lesen und schreiben und alle können die große Division, dann werden sich die Kinder in diese Erwartung hineinentwickeln, weil sie wollen ja ein Teil ihrer Umwelt sein. Sie sind soziale Wesen und sie wollen das können, was alle können. Und da denke ich mir, diese Erwartung, die müssen wir ihnen mitgeben, die müssen wir offensichtlich machen, da müssen wir ihnen auch sagen, schaut, das ist Schule und da habt ihr euch gewisse Dinge zu erarbeiten. Und da geht es nicht darum, nur Spaß zu haben oder nur miteinander im Wald herumzurennen.
Ja, Spaß und Freude heißt ja auch ernsthaft lernen wollen. Das heißt ja nicht nur, wenn man nur Spaß und Freude hat, dass man nur am Lachen und am Kichern ist, sondern da, wenn ich in meinem Hobby bin, habe ich Freude und Spaß. Und das ist ja das Wichtige. Wie viele Männer habe ich kennengelernt, die können nicht einen Spiegelei in die Pfanne hauen? Wie viele Männer habe ich kennengelernt, die können nur nicht mal einen Kaffee kochen? Wenn ich aber jetzt deines höre, da ist das selbstverständlich, dass die...
Ja, also das können unsere Kinder alle, weil die müssen kochen. Das heißt, sie kochen selbst, immerhin sie kochen in einer Gruppe von 4 Kindern für 30 Leute. Also das ist was, was sie auf jeden Fall können. Und die machen tollere Sachen. Die machen nicht nur Spiegeleier. Sie können alle putzen, wurscht, ob Mädchen oder Burschen. Sie können alle Zäune bauen, mit Werkzeug umgehen, Rasen mähen. Das sind alles Dinge, die sie machen müssen. Natürlich, sie müssen auch den ganzen Mailverkehr selbst abwickeln. Also sie haben eine eigene Mailadresse, sie können telefonieren. Sie mussten jetzt zum Beispiel diese Sache am Weihnachtsmarkt, mussten sie mit der Gemeinde ausverhandeln, weil eigentlich war die Anmeldefrist schon vorbei. Das heißt, sie müssen anrufen beim Bürgermeister, sie müssen sich entschuldigen, dass sie zu spät dran sind, sie müssen darum bitten, ob sie noch einen Platz für einen Stand bekommen. Sie müssen dann das Formular ausfüllen, das einscannen, per Mail zurückschicken. Also das sind alles Kompetenzen, wo ich glaube, die bringen ihnen viel. Sie müssen das Telefon abheben in der Schule, sie müssen sich ordentlich melden mit Hallo, guten Morgen, Sekundaria, neue Schule, was kann ich für Sie tun? Also ich glaube, das sind schon auch wichtige Kompetenzen.
Das sind enorme Kompetenzen, wenn ich jetzt wieder an meine Schulzeit zurückdenke. Da kommt mir immer wieder ein Bild hoch, was ich so wirklich super gefunden habe. Das war aber nur ein, zwei Mal nur. Wir sind auf den Steinbruch gegangen und dort hat man Fossilien ausgegraben, so schiefermäßig. Aber ansonsten haben wir nichts mit der Natur zu tun gehabt. Also bei mir, meine Mama hat es versucht, meine Mama ist leider früh verstorben, die konnte es mir dann nicht mehr beibringen, die Kräuter und was auch immer. Da habe ich ein komplettes Fehlwissen. Ne? Also,
also unsere Kinder wissen alle, wie man Rosen schneidet, wie man Bäume schneidet.
Die Schulsystemkinder glaube ich nicht, dass die das können. Also,
auch wie man Türen richtig wieder einstellt, wenn sie im Kasten klemmen.
Wir können ja mal einen Test machen, auch für die Kinder aus dem Schulsystem. Was können sie alles und was können sie nicht? Ich meine, ich glaube, da würdet ihr besser abschneiden. In gewisse Lebenslagen zumindest, was das Leben wirklich uns betrifft, glaube ich, habt ihr wesentlich mehr Vorzüge.
Ja, also ich glaube, dass wir da schon sehr früh beginnen, schon bei den Kleinen. Wir kriegen lauter Kinder in die Schule, die nicht mehr wissen, wie man Dinge abwäscht oder wie man einen Fetzen verwendet oder wie man Maschen macht. Also da beginnen wir, oder wie man aufkehrt. Ja. Wir beginnen oft bei Basiskompetenzen, die in der Zeit Maria Montessoris absolut im Kinderhaus verankert waren. Für Montessori war klar, dass dreijährige Kinder wissen, wie man einen Teller abwäscht. Das ist so eine wichtige Schulung für die gesamte Serialität. Welcher Schritt kommt nach den anderen? Wasserhahn aufdrehen, Teller kurz drunter halten, Wasserhahn abdrehen, ein Tröpfchen Geschirrspülmittel auf den Schwamm, dann rubbeln, dann Wasserhahn aufdrehen, Teller drunter. Diese ganze Serialität, die in den Arbeiten des täglichen Lebens enthalten ist, die brauchen die Kinder anschließend in der Mathematik, beim Aufsätzeschreiben, überall sind diese Grundkompetenzen gefragt. Und die erlernen Kinder eben nicht in dem Moment, wo es um rein kognitive Dinge geht, sondern die erlernen sie bei Weitem früher eben im Alltag. Und das brauchen sie und das hilft ihnen. Und das ist auch so wichtig bei allen Problemen, die es später zu lösen gibt. Ja, kann man die Dinge abrufen? Kann man in bestimmten Situationen, hat man diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung? Weiß man, ich kann es anpacken und ich kann es zu einer Lösung bringen. Und das, glaube ich, ist einfach eine zentrale Kompetenz, die die Kinder genau in diesen Tätigkeiten erlernen.
Wenn ich jetzt Kind wäre, würde ich sagen, ich möchte in deiner Schule. Also,
wir oft.
Ja, das ist einfach ein wunderschönes Gefühl und man versteht das auch sofort, was du uns sagen möchtest. Und jeder, der ein bisschen Verstand hat, und das haben die Leute draußen, die verstehen, was du heute hier rüberbringst. Und man versteht auch, wie das Schulsystem heute gewisse Dinge noch nicht entwickelt hat, letztendlich. Die soziale Kompetenz ist ja auch immer ein Thema, so sage ich, was immer wieder unten ansteht. Man möchte ja gar nicht das Soziale so in dieser Gesellschaft fördern. Zumindest, ihr habt wenig Gelder, bekommt sie zu wenig, statt sie zu fördern, solche guten Projekte. Es ist in der Pflege genauso.
Mich ärgert dann so vieles, weil ich das Gefühl habe, es ist an manchen Stellen so viel Geld vorhanden. Also wenn ich allein schaue, was ich permanent an Werbematerial zugeschickt bekomme, die ganzen Ansichtsexemplare von der Schulbuchaktion, ständig irgendwelche Plakate, die ich aufhängen soll. Es kommen am Anfang vom Schuljahr Werbefolders auch von der Landesregierung mit eigenen Paketdiensten, in Riesenpaketen irgendwelche Werbezettel, den wir den Kindern geben sollen. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit, wir haben unsere Schulbücher zurückgegeben und haben dann im nächsten Jahr gebrauchte Schulbücher wiederbekommen. Irgendwann waren sie dann natürlich kaputt, dann wurden sie ausgetauscht. Wie ich jetzt begonnen habe mit der Schule, habe ich Schulbücher gekauft und konnte davon ausgehen, dass die einige Jahre lang verwendbar waren. Also ich habe dann immer ein paar mehr gekauft. Wir wissen am Anfang des Jahres noch nicht genau, welches Kind in welcher Gruppe mitmacht, weil wir unterrichten sie in Kleingruppen. Da muss man manchmal erst schauen. Ja, manche Kinder machen dann doch in einer höheren Gruppe mit, andere vielleicht haben Inhalte noch nicht so verstanden, die machen dann in einer unteren Gruppe mit, manche Kinder machen sogar in zwei unterschiedlichen Gruppen mit, das heißt, man braucht ein paar Schulbücher immer in Reserve. Das hat früher problemlos funktioniert, ich konnte die, die ich in einem Jahr bekommen habe, im nächsten Jahr weiterverwenden. Jetzt funktioniert das nicht mehr, weil es wird immer irgendeine Kleinigkeit geändert, sodass man jedes Jahr gezwungen ist, die Schulbücher des vergangenen Jahres komplett wegzuschmeißen und alles neu zu kaufen. Mir ist jetzt zum ersten Mal passiert, dass die Schulbücher, die ich jetzt im Herbst bestellt habe, nicht mehr mit denen übereinstimmen, die ich im zweiten Semester des letzten Schuljahres, also vor den Sommerferien, bekommen habe.
Da steht aber System dahinter,
das heißt,
gell?
Weißt du das? Wir hauen alles weg, nur deswegen, weil im Mathematikbuch eine Zahl oder ein Beispiel verändert wurde. Und natürlich können wir nicht arbeiten, wenn drei Kinder das eine Buch haben, drei Kinder das andere. Da haben wir keine gemeinsamen Beispiele
Andrea,
mehr.
Weißt du?
Und das ist so ärgerlich. Ja, jeder redet von Nachhaltigkeit.
Nein,
und dann
nein,
werden
nein,
solche
ist, der Politiker gemacht. Sagt knallhart, das ist Wirtschaftswachstum. Ganz einfach. Da geht es nicht darum. Nee, das sind Fakten, sind das.
Ja,
da geht's
wir versuchen den Kindern auf der einen Seite so viel Nachhaltigkeit mitzugeben. Ja, wir sind ganz strikt, was Mülltrennung angeht. Die Kinder müssen wirklich schauen, sie dürfen keine Lebensmittel wegschmeißen. Und auf der anderen Seite dann haben wir jedes Jahr stoßweise wunderschöne neue Bücher direkt in den Müll.
Das wird nächstes Mal nicht passieren, da werden wir nochmal gemeinsam reden. So kann das nicht sein. Das darf nicht sein. Das ist eigentlich unglaublich. Was hältst du überhaupt von der neuen Rechtschreibreform? Meine Mama, die hat mir die alte Rechtschreibreform so gut beigebracht. Da konnte ich alles hinterfragen und ich wusste genau, wie, wo.
Gut, die Rechtschreibreform ist mittlerweile auch schon 20 Jahre alt. Also, ja. Ich denke mir, das kann von uns Lehrern verlangt werden, dass
ja,
wir alle
gut.
20 Jahre lang find mal ich? Neue Rechtschreibung. Ich finde die neue Rechtschreibung eigentlich schon relativ konsistent. Und
ja,
irgendwelche Besonderheiten hat jede Sprache.
Nein, es ging mir darum, wie meine Mama mir was beigebracht hat, weil ich bin ja ein Deutscher und habe auch Deutsch lernen müssen und habe mich auch manchmal schwer getan, aber habe dann gutes Deutsch gelernt. Und dann hat meine Mama immer mir erklärt, wie und warum was auch geschrieben wird. Das konnte man erkennen, man wusste, wann man trennt, ob man zwei E's hat oder was auch immer. Heute kann ich das nicht mehr nachvollziehen. Ich habe es nicht gelernt,
ja, aber
natürlich.
Manches macht schon Sinn.
Aber
also, dass jetzt zum Beispiel Fluss klingt einfach anders als Fuß. Und früher hat man Fuß auch mit Doppel-S geschrieben, obwohl es eindeutig ein langes U ist. Also da ist
SZ.
Schon einiges
Wann hab ich's gelernt?
Vereinfacht worden.
Ich habe den Fuß mit SZ gelernt.
Aha.
Ja, das ist ja genau das.
Das war anders in Deutschland.
Nee, ja, und da ging es ja um das scharfe S oder das SZ. Ne? Und dann die Füße, ne? Die werden mit SS geschrieben. Aber wie auch immer, das ist jetzt eine alte Geschichte, nur wo ich das damals dann gesehen habe und dann gewisse Wörter nur als Beispiel bekommen habe, da habe ich mir gesagt, wie will ich denn das verstehen? Gut, es ist jetzt so gemacht worden, ich habe es damals auch empfunden, dass man gewisse gute Regeln, die man verstehen konnte, wie und wo und was, wie geschrieben wird, plötzlich alle nicht mehr existieren. Das heißt, ich müsste jetzt auf die Schulbank gehen und das neue Deutsch lernen. Und da habe ich gesagt, nö, mein altes Deutsch ist sicherlich richtig. Auch wenn die Zeitungen anders das schreiben würden oder jemand anders das schreiben würde, für mich ist das das richtige Deutsch, wie ich es gelernt habe.
Aber ja, Rechtschreibung gut. Ist eher etwas, was sehr ziemlich spät in der Menschheitsgeschichte aufgetreten ist. Ich glaube, im 18. Jahrhundert wurde unsere Rechtschreibung erst fixiert. Und früher, also zur Zeit der großen Klassiker, hat eh jeder noch geschrieben, mehr oder weniger, wie er wollte.
Alles spannend. Andrea, ich sehe, wir haben einen Gast da. Ob wir den vierten Song heute machen, weiß man nicht. Jetzt wollen wir mal unsere Gäste nochmal reinholen. Aber vielleicht schaffen wir doch noch gleich den dritten und vierten Song. Der Armin ist bei uns, der Germane nennt er sich. Und ich hole auch nochmal die Tünde rauf. Den Gunther, auch ein User bei uns, die Elfi ist halt bei uns. Und sag mal einen guten Abend erstmal zu dir, lieber Armin. Schön, dass du da bist und bin gespannt auf deine Worte.
Grüß euch, schönen Abend miteinander. Ich finde es ja wunderbar, dass sowas gemacht wird und alternative Schulen eingerichtet werden. Wie der Klaus vorhin schon erklärt hat, wenn ich dann meine Schulzeit zurückdenke, also ich bin 64er Jahrgang, wir hatten auch noch die Bücher, die man am nächstes Jahr dann wiederverwenden konnte. Und natürlich steckt hinter dem Ganzen, dass es einem so schwer gemacht wird, da steckt natürlich System dahinter. Es ist ja vollkommen logisch. Das normale Schulsystem ist nicht dazu gemacht, um selbstständige, freigeistige Kinder zu entwickeln, sondern um Lemminge zu erschaffen. Und das ist einfach so. Und das darf man erkennen, dass es so ist. Und deswegen finde ich solche Menschen wie dich, die eben sowas Besonderes in die Welt bringen und da dafür einstehen mit allen Schwierigkeiten, einfach wunderbar, und ich finde es sehr, sehr wichtig. Und ich möchte dir einfach hier da meine große Hochachtung und auch meinen Dank aussprechen, dass du das für die Zukunft der Nachkommenschaft, sage ich jetzt mal, einfach weiter betreibst. Danke dir.
Ma, vielen Dank, das finde ich sehr, sehr nett. Ich bin ganz begeistert, dass es so positive Anmerkungen gibt. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass auch kritische Fragen kommen. Aber das freut natürlich sehr, wenn man so viel Anerkennung bekommt.
Ja, jetzt frage ich mich, was kann man denn jetzt hier an dieses Thema, was wir heute haben, deine Schule, kritisch betrachten. Wo sind denn die Gefahren fürs Leben? Es geht hier um Kinder, es geht hier um Eltern, es geht hier um Lehrer, es geht hier um eine Gemeinschaft, aufwachsen in einem Leben. Und man macht sich Gedanken. So, jetzt muss ich wirklich die Frage stellen, wo sind denn die Gefahren, wenn man diese Schule nimmt, ein Regelschulsystem, man kann ein Bilderbuch malen. Die Vorteile eines Regelschulsystems, das sollen mal die Kinder machen, ne? Sollen sie ruhig machen, sollen die Regelschulkinder mal ein Bild machen, wie sie ihre Schule sehen. Und das können die auch in den anderen Schulen machen oder umgekehrt auch. Die Kinder können aus dem Regelschulsystem gerne mal eine freie Schule mal anschauen und sich ein Bilderbuch malen. Was dabei wo rauskommt, da bin ich gespannt.
Ich glaube, dass die Kinder natürlich lieber in unsere Schule gehen. Sie haben viel mehr Freiheiten, es ist viel lustiger, macht viel mehr Spaß. Ich glaube, dass die Erwachsenen relativ kritisch sehen, dass natürlich diese fehlende Standardisierung auch fehlende Sicherheit bedeutet. Man muss sich anschauen, Sicherheit und Freiheit sind immer zwei Antipode. Das sind einfach Widersprüche. Und je mehr Freiheit man Menschen gibt, desto weniger Sicherheit hat man auf der anderen Seite. Und viele Eltern fürchten, oder man hört dann auch, jeder kennt den Freund einer Freundin, der Schwester des Cousins oder irgendwie so, wo das völlig schief gegangen ist. Und natürlich, dass wir sagen, wir bringen die Kinder nicht auf einen einheitlichen Standard, bei vielen Eltern die Angst auslöst, ja, aber wie sollen die ohne einheitlichen Standard jemals überleben? Oder wir sagen auch den Eltern, wir sind gegen diese permanente Förderung von Kindern. Es haben, Kinder haben jetzt oft schon Stundenpläne wie Supermanager. Jeder Tag, jeder Nachmittag ist eingeteilt mit Musikinstrument und englische Frühförderung und Ballett und Fußball und Judo und ja, einfach wahnsinnig viel. Und wir sagen den Eltern meistens, bitte lasst eure Kinder in Ruhe. Die brauchen die Möglichkeit, sich selbst zu beschäftigen. Sie brauchen weniger Förderung. Wir leben in einer Welt, wo es einfach so viele Angebote gibt. Ja, das stimmt jetzt sicher nicht für jedes Kind. Es gibt sicher immer noch Kinder, die viel zu wenig Förderung erhalten. Aber in unserer Gesellschaftsschicht, sage ich mal, ja, die Kinder werden zu Tode gefördert. Das limitierende Element ist nicht die Angebote, die es gibt, weil davon gibt es wahnsinnig viele, sondern das limitierende Element ist die Zeit, die die Kinder haben. Ja, und sie haben einfach nur eine gewisse Zeit zur Verfügung und diese Zeit kann man entweder mit Stundenplan, mit Fächerkanon, mit 50-Minuten-Einheiten vollpflastern. Oder man kann sagen, man gibt den Kindern die Freiheit, ihr eigenes Programm zu machen, ihre eigenen Interessen herauszufinden. Und das kann schon in gewisser Weise auch verunsichern.
Ja. Da kommt von mir ein Link rein. Gunther, war das Gunther oder Armin? Wer wollte noch was sagen? Der Jenne, bitte.
Andrea, also es offenbart sich ja gerade ganz viel, vor allem wenn man jetzt gerade nach Amerika hinguckt. Und das ist ja nicht nur in Amerika oder in Deutschland, das ist ja global, das ist ja weltweit, was da gerade aufgedeckt wird. Und ich habe da eine Frage, ob du da irgendwie schon irgendwie etwas von mitbekommen hast, hingeschaut hast. Oder auch da irgendwie was zu sagen kannst, weil das hat ja auch alles was mit unserem Weltbild und Dasein zu tun.
Ich weiß nicht, was du meinst, was aufgedeckt wird. Und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt viel zur weltpolitischen Lage sagen möchte. Ich möchte einfach bei der Schule bleiben und ja, da so meine Überzeugung und meine Ideale, darüber möchte ich reden, aber jetzt über die Politik, die gerade in Amerika stattfindet, ich weiß nicht, da halte ich mich nicht für so kompetent.
Ich sage ja, ist ja nicht nur in den USA, ist ja in Österreich, ist in Deutschland, wie gesagt, das trifft der ganzen Welt ja geradezu, diese Offenbarung, die Aufdeckung von dieser ganzen Geschichte, wie gesagt, wo wir alle drin hängen, wir sitzen alle im selben Boot, im selben Märchen und das ist das, was gerade aufgedeckt wird und viele haben es schon verstanden und brauchen da schon gar nicht mehr hingucken, aber noch mehr haben es noch nicht einmal in Betracht bezogen, sich mit der jetzigen Ist-Situation zu beschäftigen und das gehört doch mit ins Lernprogramm.
Ja. Schau, ich habe einfach meine Möglichkeit gefunden, wie ich mich einbringen kann und was ich tun kann und wie ich mein Leben sinnvoll verwenden kann. Das ist einfach der Bereich, in dem ich was tun kann, da bemühe ich mich und ich kann natürlich nicht die ganze Welt verändern.
Aber wir beeinflussen hier heute, indem wir eine tolle Sendung haben. Das ist erstmal wichtig und jeder ist auf seinem Gebiet unterwegs. Und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, wenn wir Menschen mal wirklich bewusster hinschauen würden, sei es Plastikflaschen, muss ich Plastik heute kaufen? Ich muss es ja nicht tun. Wenn ich weiß, um 50 Meter ist ein Biobauer, der auch super Getränke hat, sogar noch bessere, ne, dann darf ich doch sagen, dann bin ich nicht eigenverantwortlich. Und dann sage ich noch, ja, ich kann nicht die Plastikwelt ändern. Doch, das liegt an unserem Verhalten, wie wir in die Welt reinschauen, wie wir unseren Fokus setzen. Und du setzt deinen Fokus in deiner Schule. Und es geht um die Kinder, um eine Möglichkeit, anders in dieser Welt aufzuwachsen, neue Chancen, neue Möglichkeiten. Und man hat kein Defizit, indem man verliert. Das ist ja die Frage, wer ist Gewinner, Verlierer? Das wollen wir gar nicht haben, sondern wie können wir gemeinsam das Leben gestalten?
Das darum soll ich das
sein. Ja, ja, Jenne, sorry. Ne? Und da geht es nicht jetzt um die Politik in Amerika oder sonstige. Ich verstehe schon deinen Ansatz, was du uns mitteilen möchtest, das Aufwachen der Menschheit.
Es geht ja um unsere Kinder. Es geht ja um unsere Kinder. Das
Zukunft
ist ja genau das.
Ja, auch unsere Kinder, so. Jenne. Das ist schon richtig. Nee, heute haben wir aber die Schule da und nicht ein politisches Thema. Und trotz allem ist Politik ein wichtiger Bestandteil für die Konsequenzen auch für eure Schule, weil das sind ja die Entscheidungsträger in jedem einzelnen Land. Das System, wir leben ja in einem kapitalistischen System, in einer angeblichen parlamentarischen Demokratie. Wir wissen auch, was Trump tut, wir wissen auch, was der Putin tut oder nicht tut, ne? Und wie gesagt, die Welt können wir nur gemeinsam verstehen und kennenlernen und verändern. Und
da gibt es auch immer wieder in der Schule ganz große Diskussionen, also es gibt ja relativ viel Raum bei uns, dass die Jugendlichen sich auch einbringen. Also meine Schwerpunkte in der Schule sind einerseits Mathe und andererseits Geschichte. Also ich erzähle den Kindern Menschheitsgeschichte und da ist natürlich auch immer sehr viel Diskussion über die Parallelen. Was war in der Geschichte? Was ist heute? Ja, es ist immer wieder erschreckend, wie wenig die Menschheit eigentlich lernt aus ihrer Geschichte. Es geht immer wieder um Religionen, um Parteien, wo ich mich halt bemühe, den Kindern keine Meinungen aufzuoktroyieren, sondern manchmal auch provokante Dinge sag, einfach um zu schauen, ja, wo sind ihre Meinungen, ihnen auch die unterschiedlichen Ansichten präsentiere. Es gibt heutzutage, es gibt wunderbare Argumente, warum wir unbedingt Atomkraft brauchen, jetzt nur um irgendein Beispiel zu nehmen. Es gibt wunderbare Argumente, warum Atomkraft das Letzte ist. Und da kann man ja mit den Kindern sehr interessante Gespräche führen. Da versuche ich auch, sie zu kritischem Denken und zur Reflexion anzuregen.
Ja, und du sagst es, ne, einmal pro für Atom, gegen was nicht dafür spricht, was dafür spricht. Ne, und so ist das Leben im Ganzen. Wenn ich
ich glaube auch, dass die Kinder da sehr viel lernen, weil wenn man immer nur sich gegenseitig in den gleichen Argumenten bestärkt, daraus lernt man nichts. Ich glaube, es geht ja um diese Auseinandersetzung und wie gehe ich auch auf die Argumente ein, die jemand anderer hat, der vielleicht andere Ansichten hat als ich.
Für mich stellt immer sich die große Frage, woher kommt unser Wissen, was dürfen wir wissen? Das ist immer eine Frage, die essentiell wichtig ist, weil alles dürfen wir ja nicht wissen heutzutage. Sonst hätten wir heute schon längst keine Atomenergie. Ist auch wieder ein anderes Thema, weil es gibt Menschen, die was vorleben und es gezeigt haben, dass es anders geht und funktioniert. Und dann kommt wieder der Lobbyismus, die Monopole und sagen, dürft ihr nicht, gibt's nicht. Ne? Es sind ja, und das ist die, wo ich dann sage, wenn wir Menschen das erkennen, dann werden wir reifer und kommen endlich mal aus der Pubertät rein. Denn warum müssen wir so viel Wälder umholzen? Warum müssen wir so viel Müll machen? Und das Ganze nur, weil wir einen Kapitalismus haben und das Geld mehr Wert hat. Das
ist, ja, leider fehlt uns noch der Gegenentwurf zu unserem
Gegenentwurf, der wird schon gelebt, der wird heute schon gelebt von vielen Menschen. Das ist nur die Frage, wann ist die kritische Masse erreicht und wann schwappt das über. Das denke ich. Noch sind wir nicht so weit, aber wir kommen immer weiter. Naja, es kann ja nur noch besser werden. Kopf ins Sand stecken ist Quatsch. Also das
tun wir eh alle nicht.
Ich gehe noch mal kurz weiter. Der Armin möchte noch was sagen. Ich möchte aber mal gucken, ob die Tünde heute Abend auch da ist. Mal kurz gucken, ob sie da ist. Ja, sie ist auch da. Armin, dürfen wir die Lady noch mal vorher das Wort geben?
Na klar, doch.
Du bist ein Gentleman, das muss ich aber jetzt sagen. Guten Abend, Tünde.
Ja, hallo, guten Abend, Klaus, guten Abend, Andrea. Ich habe jetzt natürlich den ganzen Sendung verfolgt, mit sehr viel Freude. Und ja, also ich möchte ja jetzt auch sagen, wir waren natürlich bei der Schule gewesen, wir haben uns das angeschaut und ich war sehr, sehr erfreut darüber, gerade in diese Räume, wo ich gesehen habe, die Materialien auch, wie sorgfältig und liebevoll die sortiert sind und wie die Kinder die benutzen und wenn sie fertig sind, liebevoll wieder auf ihre Plätze zurückmachen. Und das merkt man, dass da wirklich sehr viel Liebe hier in dieser Schule drin ist. Und das hat mich sehr, sehr positiv berührt.
Danke, Tünde, das ist sehr nett von dir. Ja, wir haben natürlich schon auch relativ strikte Regeln, die eingehalten werden müssen. Man muss sich vorstellen, in unserer Schule sind 100 Kinder, die selbstständig mit den Materialien arbeiten Und natürlich ist es da auch notwendig und wichtig, dass Ordnung gehalten wird, dass jeder das Ding wieder zurückstellt an die Stelle, wo es hingehört. Einfach weil das mit Vertrauen in die Umwelt zu tun hat, dass einfach der Nächste wieder das Ding da vorfindet, wo er damit rechnet, es vorzufinden. Und deswegen ist es uns auch wichtig, eben diese Ordnung, auch dass es liebevoll ist, dass es schön hergerichtet ist. Ich sage immer, also unsere Materialien haben hohen Aufforderungscharakter, das heißt lauter hübsche Dinge, wo die Kinder gerne hingreifen. Und das, glaube ich, gelingt uns sehr gut, dass wir da eine schöne Umgebung haben.
Tünde, gibt es noch was? Sonst gehe ich wieder zum Armin rüber.
Ist okay, du kannst gerne weitergehen.
Schön, dass du da bist. Und Armin, dein Mikrofon.
Was ich halt enorm wichtig finde, ist, dass die Kinder wirklich zu freidenkenden Menschen angeleitet werden. Wenn ich mir beispielsweise ansehe, wie das hier teilweise in Deutsch in den Schulen geschieht, dass die dann geschlossen auf so eine Klimagretel-Veranstaltung gehen für ein totales Narrativ, was wieder jeglicher wissenschaftlicher Grundlage ist, das finde ich einfach grauenvoll. Und auch diese ganzen Denkverbote, die ja mittlerweile überall in die Welt getragen werden, so quasi, da darfst du gar nicht mehr hindenken. Und wenn du das sagst, dann bist du ein Böser, und wenn du das sagst, dann bist du ein Guter. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass die Kinder dahingehend richtig angeleitet werden, solche Dinge zu hinterfragen und auch zu durchschauen. Weil die Manipulation, wie sie ja über die ganzen Medien, also ich sage jetzt mal Mainstream, auch die etwas kritischeren Sender beispielsweise, da wird ja auch nicht unbedingt immer der Nagel auf den Kopf getroffen, sondern es ist nicht hundertprozentig so, sondern vielleicht ein bisschen anders. Und genau das finde ich aber das Wichtige, dass die Kinder dann das in der Zukunft auch verstehen und dann auch so handhaben, dass sie da einfach wirklich frei denken und nicht jeden Bockmist hinterherlaufen. So.
Also wir waren auch bei der Demo Fridays for Future. Bei uns sind die Demos natürlich niemals verpflichtend. Wir gehen dort nicht geschlossen hin, sondern wir stellen das den Kindern frei, ob sie dort hingehen wollen oder nicht. Und die, die hingehen wollen, ja, freuen wir uns auch, haben tolle Plakate gemacht. Und ich finde es prinzipiell schon sehr gut, wenn sich die Jugendlichen engagieren und überlegen, wie sie die Welt besser machen können und wie sie einfach aussteigen können aus diesem kapitalistischen System, das ihnen überall vorgelebt wird.
Absolut.
Darum habe ich das ja gerade angesprochen. Wenn man, das ist ja das genau der Knackspunkt. Man möchte das, dass die Kinder da so selbst wissend dran geschaffen werden. Sie wissen aber ja gar nicht, was sie da tun und was sie da folgen für eine Ideologie. Ja, da ist ja die Menschheit immer wieder dran zerbrochen worden. An genau diesen Punkt. Und das wird ja heute genauso unreflektiert den Kindern vorgesetzt und ermöglicht, dass das ja wieder passiert.
Da sprichst du jetzt was an, Jenne. Aber da kannst du nicht die Schulen mit verantwortlich machen, auch nicht die Kinder. Zum Beispiel die CO2-Lüge, sage ich jetzt einfach mal. Und man weiß, man hat Wissenschaftler, wir haben eine anerkannte Wissenschaft. Wir gehen nur ganz kurz drauf ein, weil wir nicht das Thema vertiefen wollen. Wir haben eine anerkannte Wissenschaft und wir haben die Pseudo, die nicht anerkannte Wissenschaft. Die anerkannte Wissenschaft sagt immer, was richtig und ist und das alle andere blenden sie aus. Dabei gibt es so viel tiefe Wissenschaft. Es ist genauso wie die Regelschule, hat immer Recht und die Freilerner haben Unrecht. Kann ja nicht sein, ne, die anderen Schulen. Und da geht es ganz einfach, aber alles kann man nicht wissen. Und die einen sagen, das sind dann die Verschwörungen, das ist dieses Teil und Herrsche. Wollen wir gar nicht so tief jetzt drauf reingehen. Ich finde es unheimlich wichtig, was du jetzt gesagt hast, dass die Kinder auch sich Gedanken machen, wie könnte denn die Zukunft besser ausschauen. Und darum geht's. Und natürlich wissen wir auch, wie die Finanzen und wie sowas gefördert wird. Ist heute nicht das Thema für die Freiländerschule, aber die Andrea ist vielleicht gerne mal bereit, später oder intern auch gerne diese Informationen auch wahrzunehmen. Sie ist ja eine in einer freien Schule, so darf ich ja sagen.
Ja, wobei wir uns schon an die Wissenschaft halten. Ja, ich glaube, dass die Wissenschaft schon viele Möglichkeiten für kritisches Denken eröffnet. Wissenschaft geht eigentlich darum, bestimmte Annahmen zu treffen und die zu belegen, im besten Fall zu beweisen. Vermutlich gibt's auch ja, Studien natürlich und Wissenschaft, die bestimmte vorgegebene Meinungen beweisen möchte und vielleicht anderslautende Ergebnisse ausblendet. Aber grundsätzlich halte ich Wissenschaft schon für eine Methode, die zu kritischem Denken anregt und es auch Denken in richtige Bahnen lenkt. Also ich sehe es schon als meine Aufgabe in der Schule, den Kindern den aktuellen Stand der Wissenschaft näher zu bringen, natürlich offen für Diskussionen. Wir haben auch aus der Elternschaft sehr viele unterschiedliche Ansätze. Es gibt viele Bereiche, in denen ich den Kindern auch offen sage, ich weiß darüber nicht mehr als ihr. Spätestens wenn es um Glaubensfragen geht, um Religion, müssen wir den Kindern sagen, ja, eure Meinung zählt nicht weniger als meine Meinung, weil ich genauso wenig Ahnung habe wie ihr, ob es ein Leben nach dem Tod gibt zum Beispiel. Aber ich würde das jetzt nicht so generell darauf ausweiten, zu sagen, wir müssen für alles offen sein, was so gesagt wird. Also da gibt es auch bei uns in der Schule Grenzen. Wir sind eine Schule und wir sagen den Kindern, was Stand der Wissenschaft ist, und es hat nicht jede Meinung in der Schule Platz.
Kann man auch nachvollziehen, und dass dann auch Eltern, weil sie ja mehr inbegriffen wird, immer mehr auch andere unterschiedliche Diskussionen kommen, ist selbstverständlich, und dann lässt man sich auf diese Gespräche ein. Wie gesagt, du bist nicht da, um die Welt zu verändern, du versuchst dein Umfeld zu beeinflussen. Diese Themen, was der Jenne versucht zu sagen, natürlich, ich verstehe das vollkommen, was er damit sagen möchte. Jedoch sage ich auch, wichtig ist, dass man den Kindern einen Weg, einen Horizont mitgibt, wo sie dran arbeiten können für ihr Leben. Und nicht, ja, das ist wieder schlecht und da wird wieder das gemacht und dann kommt man wieder in das Gefühl auch der Angst rein. Das darf auch das Kind
natürlich
wissen.
Ja, natürlich. Also wir versuchen generell, Bewertung zu vermeiden oder überhaupt den Kindern Ansichten vorzugeben. Die Kinder, wir sind nicht die als Lehrer, die absoluten Wahrheiten verzapfen. Ja, also Kinder, es kann auch durchaus sein, dass ein Kind eine Frage stellt und ich drauf sage, das weiß ich jetzt nicht, da müssen wir gemeinsam nachschauen. Oder das weiß ich nicht, du kannst es dir bis morgen selbst erarbeiten, bitte sag mir, was du herausgefunden hast. Da haben wir einen riesen Vorteil im Vergleich zu den Lehrern öffentlicher Schulen. Wir sind nicht die, die die alleinige Wahrheit für uns gepachtet haben. Also zum selber denken und selber nachforschen ist natürlich immer Platz.
Gut, würde ich gern. Also das ist ein super Punkt. Genau das ja gefördert werden sollte. Das hat ja was mit dieser Selbstkunde und Ichologie zu tun, wie man halt Sachen hinterfragt und Antworten bekommt. Also das finde ich ein super Punkt. Und ich möchte nochmal, also ich möchte Andrea ja nicht angreifen oder unsere Kinder oder sonst was, ne, weil du es gerade angeschnitten hattest. Also ich wollte das nur nochmal rechtstellen.
Politik zum Thema machen.
Ich fühle mich auch überhaupt nicht angegriffen. Ich bin es relativ gewohnt, solche Diskussionen zu führen oder auch kritische Fragen oder ja.
Gehört dazu. Ne? Wir können jetzt nicht eine politische, eine Welt, ein Zuhause, alles Menschen, alles Tiere, alles
und
Natur
ist mein
Wort.
Halt, wir müssen auch in der Schule klar machen, was hat Platz und was hat keinen Platz. Wir sind nicht für alles zuständig. Ich muss immer Entscheidungen treffen. Ja? Bei uns ist einfach wichtig, dass die Schule gut läuft, dass wir eine klare Linie haben, auf die sich auch alle Eltern verlassen können. Und es gibt einfach viele Meinungen, die von den Elternhäusern kommen, wo ich auch sagen muss, das ist Privatmeinung, ja, auch was Religion angeht. Wir haben ganz viele unterschiedliche Einstellungen. Wir haben Eltern oder Familien, die katholisch sind oder evangelisch sind. Wir haben ganz viele Kinder, die ohne Bekenntnis sind. Und das sind alles Dinge, die in der Schule keinen Platz haben. Ja, ich sehe das einfach wirklich als Privatentscheidung. Es gibt viele Themen, die werden zu Hause bearbeitet und ich verfolge in der Schule keine religiöse Linie. Das sind einfach Dinge, wo wir uns klar abgrenzen.
Finde ich auch super. Wir kommen zum Abschlussrunde, noch ein paar Worte von euch. Die Andrea ist vielleicht noch 5 Minuten nachher noch da für privat, aber dann machen wir auch Schluss hier. Also privat heißt nicht über den Sender, nachdem wir die Sendung beendet haben. Ja, da gehen wir nochmal im internen Talk. Und wie hat es denn euch gefallen, mal die Frage? Und Armin, Gunther aus Hamburg, war ja auch mal in der Schule. Und Armin, wie war der Abend für dich?
Ja, es ist interessant einfach zu hören, was für Schwierigkeiten denn dann hier bei so alternativen Schulsystemen dann, ist ja kein anderes Schulsystem, bei anderen Schulen dann da auftauchen. Mir ist das vollkommen klar, warum es so ist. Ja, ich muss jetzt da unbedingt noch was sagen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man mit Kindern auf so eine Veranstaltung geht, weil das ja auch schon wieder in eine bestimmte Ideologie zielt, die eigentlich ja mal wirklich hinterfragt werden sollte, weil Klima ist nicht Umwelt. Oder eher gesagt, die Umwelt ist, in der Umwelt geschieht das Klima und die Umweltverschmutzung, das ist das Problem und nicht das Klima. Das Klima ist ja ist einfach nur eine Geldmaschine. Und solche Dinge, denke ich halt, sind ganz, ganz wichtig, dass die Kinder das auch verstehen. Ich weiß natürlich, dass es schwierig ist, gerade wenn man so am Gängelband dieser staatlichen Institutionen hängt, hier da eine bisschen andere Meinung zu vertreten, da kommt man gleich in irgendein Fahrwasser, wo man nicht hin will und dann mehr Probleme bekommt, wie man eigentlich sich vorstellen kann. Und ich glaube, du machst das schon ganz gut, da hier durch das ganze Ding so einigermaßen durchzuflutschen. Mach weiter so.
Dankeschön.
Ja, danke dir, Armin. Gunther aus Hamburg. Bist du denn am Mikrofon?
Nein. Doch.
Gunther, klar. Du hast gelauscht und dein Feedback, deine...
Ja, war schön, schöne Sendung, muss ich sagen. Ja, ich habe eigentlich nicht so viel dazu zu sagen. Ich bin ja nun auch schon 50 Jahre aus der Schule raus, bald 50 Jahre. Nee, aber klar, ich weiß, im Moment weiß ich nichts zu sagen. Entschuldigung.
Alles gut. Danke dir, dass du dich gemeldet hast und schön, dass du da warst. Gehen wir direkt weiter. Jenne, der Abend. Du hast schon viel erzählt heute. Ich denke mir, du hast dich wohlgefühlt, aber deine Worte.
Ja, sehr wohl sogar. Und bin immer froh, wenn wir solche Helligkeiten in unseren Sendungen auch ja präsentieren dürfen. Das ist also wunderbar einfach diese Sache. Und ich habe heute wieder mal was damit rausgenommen, und zwar, dass dieses Freilernen, also jedes Kind ist ja unterschiedlich. Der eine interessiert sich für das, der andere mag lieber das andere. Und dieses freie Lernen, da eben halt die Kinder einzeln zu entdecken, wo sie gefördert werden sollten. Und da ist dann dieses Lernen, also ein Nebenprodukt, ein Plusprodukt, was man denn automatisch aufnimmt, weil man ja Interesse hat, das zu verstehen und zu erkennen, was man ja gerade dann auch lernt oder gezeigt bekommt. Und da hat mir das heute Abend wieder dieses Programm mit aufgezeigt, dass die Kinder da viel besser aufgehoben sind als das, was wir bis jetzt erlebt haben oder auch selbst durchgemacht haben. Und darum bin ich sehr dankbar für so einen schönen Abend und freue mich, dass Andrea da so auch ihr Arrangement reinlegt und ihr Herzblut da reingibt. Und danke dafür.
Ja, danke, das ist sehr nett von dir. Ja, natürlich, diese Vielfalt, die möglich ist, dass die Kinder eben jeder an ihren Themen arbeiten. Also du hast genau das gesagt, worum es uns geht. Also dieser, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich zum Beispiel, ja, der eine interessiert sich für die Feuerwehr, die andere interessiert sich vielleicht für Frühlingsblumen, der nächste für die Polizei, die nächste für Dinosaurier. Und das Lernen quasi ein Nebenprodukt ist. Genau darum geht es uns, dass die Kinder lesen und schreiben lernen anhand der Themen, die sie am meisten interessieren. Das ist oft in den öffentlichen Lehrbüchern, die sind eigentlich eine Frechheit für jedes Kind, das sich für ein Thema nicht interessiert, und sind aber fast noch mehr Frechheit für ein Kind, das sich wirklich für ein Thema interessiert. Ja, da ist die eine Seite, da geht es um die Feuerwehr, die ganzen Teile von der Uniform, dann blätterst du um, aber anstatt, dass es jetzt da vielleicht ums Feuerwehrauto geht, nein, auf der nächsten Seite geht es ums Schneeglöckchen. Also ich habe fast manchmal den Eindruck, es wird den Kindern systematisch das Interesse für ein bestimmtes Thema aberzogen, indem man lauter Bücher hat, die auf jeder Seite was anderes bearbeiten, dann teilweise die Schwierigkeiten alle zusammenschmeißen. Ja, da habe ich dann auf einer Seite gleichzeitig Übungen zu Umlauten und zu Dehnungen und Schärfungen, was fast für die Kinder zwangsläufig verwirrend ist. Also ich denke mir, man muss isolieren, man muss ihnen die Möglichkeit geben, sich für ein bestimmtes Thema zu interessieren, sich in ein Thema zu vertiefen, und dass sie alles Notwendige lernen, ist, genau wie du sagst, fast ein Nebenprodukt.
Da ist schon was dran, was du sagst. Muss ich schon sagen. Danke dir, Jenne. Und Tünde, dein Abend, deine Worte.
Ja, hallo. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr wohl gefühlt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, zuzuhören, auch dass die Kinder halt da mitkochen, mitmachen dürfen, und dass sie wirklich lernen, selbst zu denken. Ja, also nicht einfach alles auswendig lernen, sondern einfach wirklich mitzudenken. Was mache ich da? Wie mache ich das? Und so weiter. Und ich finde, dass es sehr gut ist, dass die Andrea eine klare Linie hat, und auch, dass sie sich nicht auf Religionen und auf alles Mögliche sich einlässt, weil das wäre einfach zu viel und das würde dann nicht gehen. Und ich kann das sehr, sehr gut verstehen, wenn sie einfach auf ihrer Linie bleibt, und glaube ich, deswegen geht das auch so gut.
Danke, Tünder. Darf ich nur noch was zu dem sagen, was du sagst? Die Kinder tun nicht nur mitkochen, sondern die tun selbstständig kochen. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass sie nicht nur mitmachen dürfen, sondern dass es einfach ihre Verantwortung ist. Und wenn sie diese Verantwortung nicht wahrgenommen haben, dann gibt's zum Mittagessen vielleicht ein Butterbrot, aber kein ordentliches Essen, weil sie eben nicht nur mitmachen sollen, sondern weil es ihre Sache ist. Und diese Verantwortung zu übergeben, glaube ich, ist einfach eine sehr wichtige Sache. Danke für dein schönes Feedback.
Ja, danke dir auch, Tünde. Tünde, ja, bitte.
Ja, danke schön, dass du das korrigiert hast. Das finde ich natürlich noch besser. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Kinder dann auch sehr, sehr stolz sind, wenn sie das hinkriegen. Und eine Frage habe ich noch, ab welchen Jahrgang oder wie ist das, wo die eigenverantwortlich mitkochen?
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Entschuldige, noch rein mal? Akustisch.
Also, ja, genau, du hast nicht das beste Mikrofon heute. Tünde, nochmal die Frage.
Die Frage war, mit welchem Alter dürfen Sie da selbstständig mitkochen?
Da geht es um die 12- bis 14-Jährigen, also wirklich um die Ältesten. Die jüngeren Kinder in der Primaria tun wirklich mitkochen, also da wird gekocht und sie unterstützen, also es sind da schon Erwachsene da, die die Schritte vorgeben, aber die älteren Kinder, die machen es dann auch allein. Also entschuldige, du hast natürlich vollkommen recht, die jüngsten Kinder, die tun mitkochen.
Also gar nicht so ganz falsch, alles ist gut. Wie hast du dich heute gefühlt?
Ja, sehr gut. Ich habe das ja noch nie gemacht. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was mich erwartet. Und ich muss sagen, es macht wirklich Spaß. Also ich habe nicht gewusst, dass auch andere Leute mitreden. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das möglich ist. Und das macht es natürlich sehr lebendig, also dass man sich da auch so unterhalten kann miteinander. Ich fand total schön, dass das lauter so nette Leute waren, die lauter positive Dinge gesagt haben. Auch da ist es wahnsinnig gemütlich. Also ich sitze in einem schönen Raum und der Klaus ist sehr nett. Es ist einfach wirklich ein ganz nettes Gespräch. Also war auch für mich ein sehr schöner Abend. Danke.
Ja, das ist OKiTalk interaktiv. Weißt du, wo die Menschen ein Problem haben heute? Das ist, sie kennen diese interaktiven Medien nicht. Sie sind alles nur gewohnt Konsummedien. Und das heißt nur hören, sehen. Sie wissen gar nicht, dass es Medien gibt. Heute TV, Radio, schon seit über 10 Jahren locker. Seit dem Jahr 2007 gibt es schon die Möglichkeit, Radio, TV interaktiv lebendig zu machen. Und wie viele Leute sitzen zu Hause vor dem Fernseher und schimpfen den Politikern und ihr hört nur nichts. Und genau darum geht es. Und wenn man es geordnet machen würde, dann würden wir auch ein bisschen mehr Bewegung in unseren Lebendigkeit, in unserem Leben mehr bekommen. Es geht ja nicht, den anderen zu dezonieren. Es geht einfach um Ergebnisse. Ergebnisse sagen und betrachten. Und wenn die Menschen das mal verstehen würden, wir haben 8 Millionen, sagt man in Österreich. Davon wissen, glaube ich, die wenigsten, dass es OKiTalk gibt. Aber OKiTalk ist das größte Radio, zumindest würde ich jetzt so sagen, behaupten, sagt auch der Franz Josef, in Österreich. Das sind wir. Internetradio sind wir die stärksten hier in Österreich unterwegs. Mhm. Und wir hoffen, dass diese Menschen immer mehr den Zugang auffinden. Ich möchte auch nochmal einen Hinweis geben. Wir haben nämlich unser Medienfestival bald am 30. 31. Mai 2020. Bald ist noch ein bisschen hin. Weihnachten haben wir vorher. Natürlich. Was wollte ich noch sagen? Deine Homepage nochmal. Du hast, ich habe sie, glaube ich, gar nicht heute gesagt. Ne?
Nein, das ist www.neueschule.at. Neue Schule in einem Wort ohne Blank. Ist jetzt gerade neu, die Homepage.
Wunderbar.
Vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die noch nicht so funktionieren, wie wir es wollen. Wir sind noch dabei, sie zu bearbeiten.
Liebe Andrea, ich hoffe, dass durch jede Sendung, die bei OKiTalk entsteht, immer mehr Menschen auch diese Eigenverantwortlichkeit erkennen und nicht immer sagen, ich kann ja nichts tun. Das ist ja auch oft auch so, dass die Menschen resignieren. Doch, wir können alle was tun, indem wir drüber reden. Und dafür ist OKiTalk gedacht, dass die Menschen einfach hier im internen Bereich Vorbereitung, den Sendebetrieb erarbeiten, wie auch immer, wie man sich das wünscht. Wir wollen, dass die Menschen mehr in die Eigenverantwortlichkeit gehen. Es gibt da unsere Regeln, daher haben wir auch unseren Verein und so sollte es auch eine Ordnung haben und das macht so viel Freude. Wirklich, wirklich Spaß ist das. Andrea, ich habe mich bei dir heute wohl gefühlt, auch mit meinen Gästen und den Zuhörern natürlich einen Dank da draußen. Hast du noch irgendwas, was du den Menschen auf den Weg geben möchtest? Kann das sein, dass du nur einen Satz hast? Sonst machen wir direkt deinen letzten Song. Überleg.
Ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenendausklang und gute Nacht.
Und nun den letzten Song, der kommt von Reinhard May. Ich glaube nicht. Musik ab, lasst es euch gut gehen. Morgen 20 Uhr, Harald Thiers hier auf OKiTalk.
Geißlich mich und Gerhard mit mir ins Gericht und befrag mich hochnotpeinlich, ob ich glaube oder nicht. Nur ein bisschen Folter und schon erpress ich mir den Beweis, dass ich erstens gar nichts glaube und zweitens gar nichts weiß. Ich glaub nur, dass wenn es ihn tatsächlich geben sollte, er, was hier in seinem Namen abgeht, gar nicht wollte. Erstmal glaub ich, dass die Weihwasserbeckenfrösche ihn stören und die viel zu großen Häuser, die angeblich ihm gehören. Glaubt ihr denn, er ist auf Lakaien und Grundbesitzer blieb? Ja, sage und Immobilien, ich glaube nicht. Ich glaub nicht, wenn es ihn wirklich gibt, dass er es überaus liebt, dass sich jemand hartnäckig als sein Stellvertreter ausgibt und sich für unfehlbar hält. Ich glaub nicht, dass es ihm gefällt, dass man ihm krause Ansichten als sein Wille unterstellt. Ich verwette mein Gesäß, Brimborium und Geplänkel, Mummenschanz und Rumgeprotze gehen ihm auf den Senkel. Dieses Ringeküssen, diese selbstgefälligen Frömmigkeiten, die in seinem Namen Eseleien und Torheiten verbreiten. Glaubt ihr, dass er will, dass irgendwer an seiner Stelle spricht? Irgend so ein kleines Licht, ich glaube nicht. Ich glaub nicht, dass er in seiner Weisheit, seinem ewigen Rat, so was Abartiges ausgeheckt hat wie den Zölibat. Denn sonst hätte er sich zum Erhalt was anderes ausgedacht und uns nicht so fabelhafte Vorrichtungen angebracht. Welch ein Frevel daran, rund zu pfuschen, zu beschneiden, zu verstümmeln, statt sich dran zu erfreuen, dran zu leiden. Und wenn Pillermann und Muschi nicht in den Masterplan passen, glaubt ihr nicht, er hätte sie schlicht und einfach weggelassen? Glaubst du, Mensch, armseliger Stümper, du überheblicher Wicht, dass du daran rumschnippeln darfst, ich glaube nicht. Ich glaub nicht, dass ihm der Höllenlärm etwas bedeutet, wenn man in die göttliche Ruhe hinein die Glocken läutet. Ich bin sicher, dass er es als schlimme Lästerung betrachtet, wenn man, um ihn zu bestechen, kleine Lämmerchen abschlachtet. Und er muss sich sofort übergeben, denkt er nur ans Schächten oder an die schleimigen Heuchler, an diese gottlosen Schlechten, die scheinheilig die Kinderlein zu sich kommen lassen und ihnen in die Hose fassen. Ich glaub nicht, dass er in euren pompösen Palästen thront. Ich glaub eher, dass er beim geringsten meiner Brüder wohnt. Eher bei den Junkies, bei den Träbern im Park als in Rom. Eher in den Slums, den Schlachthöfen, den Ghettos als im Dom. Im Parterre bei Oma Kraus in der Aldi-Filiale. Eher auf dem Straßenstrich als in der Kathedrale, wo schiefköpfige Hände knetende Schuldgefühle schüren, eitel selbstgerecht, als würden sie ihn an der Leine führen. Eher als in eurer düsteren, modrig lustfeindlichen Gruft sitzt er unter freiem Himmel in der lauen, klaren Luft, neben mir auf der Bank vor der Gartenlaube, bei einer Flasche Deidesheimer Herrgottsacker. Ja, ich glaube, ja, ich glaube.
Radio Bob geht